Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go!
Was geht, Basketball-Fam? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf Ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
Moin, Mahlzeit, Bonvenuto.
Ja, wir haben es diese Woche leider nicht geschafft, bereits eine Episode zu droppen. Also das erste Mal jetzt, dass wir diesen doppelten Upload innerhalb einer Woche jetzt nicht gepackt haben, war einfach alles ein bisschen stressig. Deshalb, ja, hat es leider diese Woche nicht geklappt, aber natürlich haben wir uns für unseren regulären Termin am Wochenende dann doch noch die Zeit einräumen können. Und so, ja, begrüße ich euch auf jeden Fall hier zu einer neuen Episode. Und Tim, magst du mal direkt die Zuhörer abholen und ihm vorstellen, was wir in dieser Episode alles so besprechen werden?
Ja, sehr gerne doch. Wir werden uns natürlich, wie es aktuell einfach so sein muss, mit den beiden Playoff-Serien auseinandersetzen, die jetzt aktuell noch stattfinden, sprich die Conference Finals im Westen mit den Suns und den Clippers und im Osten mit den Bucks und den Hawks. Dann natürlich das Trainerkarussell, was sich momentan doch sehr schnell dreht in der NBA. Und was jetzt auch noch unter der Woche passiert ist, Team USA hat seinen Olympiakader bekannt gegeben, wo auch sehr viele interessante Namen bei sind. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, lass uns direkt reingehen.
Ja, genau. Also dieses Mal nicht viel mit Off-Topic-Talk am Anfang. Ich habe tatsächlich auch diese Woche nicht ganz so viel. Oder möchtest du noch über was reden?
Nee, ich freue mich jetzt einfach, dass das letzte Woche doch recht gut mit meinem neuen Mikrofon geklappt hat und der gute Robo-Tim jetzt doch hoffentlich der Vergangenheit angehört.
Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, ansonsten habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mal so viel und würde sagen, wir können direkt reingehen. Und ja, ich würde sagen, wir reden erstmal über die neuen Coaches beziehungsweise allgemein so ein bisschen über die ganze Personalsituation, zumindest in Dallas. Da denke ich, gibt es auf jeden Fall dann doch etwas mehr Redebedarf, denn ja, jetzt aktuell sitzt man hier so als Fan und denkt sich so, okay, es ist auf jeden Fall Veränderungen passiert, also es sind Wechsel vorgenommen worden und es wird jetzt ein neuer Schritt gemacht in die Zukunft, allerdings ist sich da zumindest nicht jeder Fan so sicher, ob das jetzt unbedingt der richtige Weg ist, den man geht, aber ja, das Front Office hat sich entschieden, beziehungsweise Mark Cuban hat sich anscheinend festgelegt, welchen Personen er jetzt das Vertrauen schenken möchte. Und das wären zum einen Nico Harrison als neuer GM. Und der Name hat jetzt einigen in der Basketball-Bubble noch nicht so viel gesagt, mir persönlich auch noch nicht. Liegt daran, dass er jetzt nicht irgendwie schon bei anderen Franchises oder so als GM aktiv war, sondern jetzt über viele Jahre bei Nike als Verantwortlicher tätig war, also in einer Führungsposition, anscheinend schon seit 2002 und da auch damals, als er angefangen hat, eine der engsten Kontaktpersonen beispielsweise für den Kobe Bryant zu sein, als er damals dann von Adidas weggegangen ist und bei Nike unterschrieben hat und generell einfach jemand ist, der von den Spielern in der Liga sehr respektiert wird, weil er dann natürlich so eine Art auch ein bisschen Vermittler ist oder auch jemand, der quasi bestimmt hat oder in diesen Auswahlverfahren beteiligt war, welchen Athleten covern wir jetzt hier mit Nike, wer kriegt beispielsweise die eigene Signaturlinie und so. Und ja, deshalb soll er wohl unter den Spielern in der Liga ziemlich angesehen sein. Wie gesagt, jetzt nicht schon irgendwo anders als GM oder so tätig gewesen, allerdings so in einer Führungsposition bei Nike ist, denke ich, auf jeden Fall auch schon mal eine Aufgabe, die ähnliche Bereiche auch erfüllt. Deshalb finde ich spannend, ist jetzt wieder ein bisschen so über den Tellerrand hinaus gedacht, jetzt nicht sich nur in dieser reinen Basketball-Bubble umzugucken. Finde ich, ist eine interessante Entscheidung, die Cuban da getroffen hat, aber wie gesagt, dadurch, dass da ansonsten jetzt noch keine riesigen Ereignisse von ihm als GM anderweitig bekannt sind, würde ich mir da jetzt auch nichts rausnehmen, da zu mutmaßen, wie er wohl als GM seine Rolle jetzt erfüllen wird. Deshalb lasse ich mich da einfach mal überraschen. Ich finde es eine spannende Lösung von Cuban. Genauso wie die Lösung, die er sich jetzt auf dem Trainerposten halt einfallen lassen hat. Allerdings, ja, ist das so eine Lösung, weiß ich irgendwie immer nicht so ganz genau, wie ich dazu stehen soll. Und zwar hat er sich dazu entschieden, Jason Kidd das Steuer in die Hand zu geben als neuen Head Coach, den ehemaligen Spieler und auch ja, ehemaligen Champion aus der Meistermannschaft 2011. Und ja, Jason Kidd hat ja auf jeden Fall auch eine Vergangenheit bei den Mavericks, wurde damals im Draft müsste 94 gewesen sein, von ihnen an zweiter Stelle gepickt, war dann erst da, ging zwischenzeitlich wieder weg, kam dann zurück, hat dann auch, wie gesagt, die Meisterschaft mit ihnen gewonnen und war dann zum Ende hin wieder weg. Und ja, ist danach auch relativ schnell ins Trainergeschehen eingestiegen, war da in seiner ersten Saison 2013-2014 Head Coach bei den Brooklyn Nets, ist mit diesen auch in die zweite Runde der Playoffs gegangen, dann da rausgeflogen und das Team dann ja wieder verlassen. Gab da so Gerüchte, dass es halt darum ging, dass ihm da zu wenig Kompetenzen oder so zugeteilt worden sind oder dass er da gerne noch mehr Tätigkeiten übernommen hätte. Ich, ganz genau konnte ich da jetzt aber auch nichts zu finden, weil damals habe ich mich halt, wie gesagt, noch nicht so für die NBA interessiert und da jetzt so im Nachhinein so 7 Jahre oder so zurück zu recherchieren, ist gar nicht mal so einfach. Aber wie gesagt, ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Von daher, ja, danach ging es dann für ihn zu den Milwaukee Bucks, war da 4 Jahre tätig von 2014 bis 2018. Auch jetzt nicht mit dem größten Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen. Er war, glaube ich, trotzdem zweimal in der ersten Runde in den Playoffs. Aber auch jeweils zweimal nicht die Playoffs erreicht. Und ja, also diesen Riesenschritt haben die Bucks dann erst nach ihm gemacht, nachdem dann auch Coach Bud kam, haben sie dann doch nochmal auf jeden Fall einen starken Entwicklungsschritt gemacht und sind seitdem ja auch eigentlich erst wirklich ernstzunehmender Contender. Beispielsweise Giannis hat auch erst unter Coach Bud den nächsten riesigen Schritt in seiner Entwicklung genommen. Und ja, so viel dazu. Danach, nachdem er bei den Bucks als Head Coach raus war, war er jetzt seitdem Assistant Coach bei den Lakers. Also war da auch dabei, als die Lakers beispielsweise letztes Jahr in der Bubble die Championship gewonnen haben. Und ja, jetzt kommt es halt dazu, dass er dann nach 3 Jahren wieder den Job als Head Coach eines Teams übernimmt und diesmal halt in Dallas bei der Franchise, die ihn damals gepickt hat. Und das ist irgendwo trotzdem eine News, die mich sehr überrascht hat, weil ich hätte jetzt nicht unbedingt mit ihm als Nachfolger von Rick Carlisle gerechnet, muss ich wirklich sagen. Ich war da schon irgendwo überrascht. Klar, Kidd war immer so jemand, der bei vielen Headcoach-Posten gehandelt worden ist. Galt ja auch zum Beispiel in Portland als Kandidat, weil unter anderem Damian Lillard da großer Befürworter von ihm war. Dass es jetzt allerdings im Endeffekt auf Dallas hinausläuft, muss ich sagen, ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Wie war denn so deine erste Reaktion dazu, Tim, als du gehört hast, dass ja, Jason Kidd jetzt das Ruder in Dallas übernimmt?
Ja, also erstmal schön, dass ich nach deinem gefühlt ewigen Monolog auch mal wieder was sagen darf. Ja,
sehr gerne.
Ja, schön. Also Jason Kidd hätte ich jetzt auch nicht direkt als neuen Headcoach von den Mavs erwartet. Mein Eindruck war eigentlich eher, dass Dallas versuchen wird, jemanden von denen Headcoaches aus der vergangenen Saison zu verpflichten, der jetzt eben keinen Job mehr hat, denn da gab es ja einige Kandidaten jetzt auch. Dass man sich jetzt da für jemanden entschieden hat, der zuletzt Assistenztrainer war, kann man natürlich trotzdem machen. Und wenn man sich anguckt, Jason Kidd hat ja nun mal ein sehr hohes Standing in Dallas. Du hast es gesagt, er ist 2011 mit ihnen Meister geworden, hat viele, viele Jahre dort gespielt, wird von den Fans dort auch sehr geschätzt. Und ich denke auch, die Problematik, die ja Rick Carlisle hatte, ist eben, dass es zwischen ihm und Luca ja wohl nicht mehr funktioniert haben soll. Ich glaube, das kann bei Jason Kidd komplett anders sein, denn wenn man sich Jason Kidd nochmal so ein bisschen als Spieler vor Augen führt, ist er mit Sicherheit nicht so hundertprozentig der gleiche Spielertyp wie Luka Doncic, aber dennoch, finde ich, gibt es da schon so gewisse Parallelen. Auch Jason Kidd, jemand, der sowohl als Scorer als auch als Assistgeber super stark war, der auch immer für ein Triple-Double gut war. Also denke ich schon, dass die beiden mit Sicherheit irgendwo eine gemeinsame Linie finden können. Und ich glaube, das kann sogar ganz entscheidend sein. Jason Kidd war zudem ja auch ein hervorragender Verteidiger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch in der Lage ist, einen Luka gerade in diesem Bereich nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Zumindest wäre es natürlich für alle Dallas-Fans zu hoffen, dass Luca eben auch diesen Aspekt seines Spiels dann endlich mal verbessert, denn da ist er nach wie vor nicht gut. Ich denke, da wirst du mir jetzt auch nicht widersprechen. Deshalb verstehe ich schon, warum man jetzt auf Jason Kidd setzen will. Freut mich auch, ihn wieder als Headcoach zu sehen, denn ich habe ihn als Spieler auch, verehrt ist mit Sicherheit übertrieben, aber er war schon jemand, den ich sehr gemocht habe. Und was du jetzt gesagt hast, ist, dass er in Milwaukee jetzt auch nicht so den ganz krassen Impact hatte. Da würde ich jetzt gar nicht mal mitgehen, denn er war schon derjenige, der auch Giannis Entwicklung entscheidend mitgeprägt hat. Als Jason Kidd da war, hat Giannis ja dann auch irgendwann den Most Improved Player Award bekommen. Ich glaube, 2017 war das. Und er war auch derjenige, der gesagt hat, der Junge hat auch Skills, als ballführender Spieler zu agieren. Und hat ihn dann auch teilweise mal als Point Guard eingesetzt. Also würde ich schon sagen, dass auch er eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat in der Entwicklung von Giannis Antetokounmpo. Also auch da wieder so ein bisschen vielleicht schon so ein, ja, so ein kleiner Hinweis darauf, vielleicht kann er aus Luka auch nochmal ordentlich was rausholen. Ich sehe da schon auf jeden Fall die Möglichkeit, dass da was passieren kann. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, klar, ist ein bisschen kritisch, weil er jetzt, gerade was Playoff-Basketball angeht, noch nicht den ganz großen Erfolg hatte. Aber so die Vorzeichen, dass da in Dallas jetzt was funktionieren kann, die sehe ich auf jeden Fall.
Ja, okay, das finde ich auf jeden Fall interessant, dass wir uns da ein bisschen uneinig sind, aber ist ja auch vollkommen normal. Und der Hinweis, also wenn du der Meinung bist, dass hier ein Monolog von mir zu krass ausartet, du darfst mir auch gerne mal dazwischen reden, so ist ja nicht.
War nicht so gemeint, nimm das nicht so persönlich. Ja.
Nee, alles cool, aber das kann ja mal schnell passieren, dass vor allem, wenn man sich da bei einem Lieblingsteam oder so mal, ja, wenn man, sobald man da in den Redefluss kommt, dass man da, ja, gefühlt gar nicht mehr aufhört.
Ja, sei dir sicher, bei jedem anderen Team hätte ich dich unterbrochen.
Okay, alles cool. Deshalb, ja, ist, denke ich, da alles fein. Und ja, ich glaube sogar, dass so das Hauptproblem, was ich mit Jason Kidd habe, sogar noch nicht mal unbedingt jetzt aufs Basketballerische bezogen ist, sondern dass ich mir einfach so irgendwie so ein bisschen Sorgen darum mache, weil er ja auch schon damals als Spieler als ja schwieriger Charakter bekannt war. Und ich mir jetzt irgendwie noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das dann mit ihm als Headcoach so funktionieren kann. Weil, ja, wenn man so die Geschichten sich von ihm von früher anguckt, das ist schon teilweise, ja, gab es da schon ein paar krasse Eskapaden. Soll ja Anfang der 2000er beispielsweise seine Frau häufiger geschlagen haben oder auch, ja, betrunken am Steuer Unfälle gebaut haben und so. Das ist alles so Sachen, klar kann man sagen, das ist jetzt alles auch schon wieder ein paar Jahre her und so. Allerdings, ja, finde ich, zeugt das halt alles irgendwie so ein bisschen von einem schwierigen Charakter. Inwieweit das jetzt für einen Headcoach eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ist halt irgendwie nochmal so was komplett anderes jetzt zu einem Carlisle. Deswegen kann es auch sein, dass es deswegen so extrem auf mich wirkt. Wie gesagt, ich maße mir nicht an, ihn jetzt so riesig basketballtechnisch zu beurteilen. Da zählt er auf jeden Fall zu einem der schlaueren Menschen. Also hast du ja auch schon gesagt, dass er da als Spieler auf jeden Fall jemand war, der viele Aspekte des Spiels gecovert hat und da auch in vielen verschiedenen Bereichen seine Stärken hatte. Deswegen, ja, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er da irgendwie auch für den Luca so eine Art Mentor sein kann. Ob er jetzt halt dann als Headcoach die Lösung ist, muss ich zeigen. Aber es war auf jeden Fall ein Commitment auch von dem Mavs, weil ich habe jetzt gelesen, dass ihm 4-Jahres-Deal vorliegt. Also direkt auch mal das Vertrauen über viele Jahre hinweg, was ja so ziemlich dann auch die Laufzeit von Lukas Supermax sein sollte, wenn er den jetzt im Sommer unterschreiben sollte. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein dickes Zeichen und zeigt davon, dass die Mavs ihr Vertrauen in Kidd haben. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in der kommenden Saison aussehen wird, aber ja, dass da auf jeden Fall so viel Bewegung ist, ist krass. Und jetzt ja, haben sich aber zumindest die Personalien geklärt, was ja, die Führungsposition angeht bei den Mavs. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es losgeht, sobald es dann ja wirklich mit den Spielern und so dann auch abgeht. Gibt ja immer noch so diese riesige Blase mit dem Porzingis-Trade und so, die ja, was ja auch immer noch ein Thema ist, wo ich jetzt auch gespannt bin, wie sich das jetzt eventuell verändern wird, jetzt einfach mit einem neuen Headcoach und einem neuen GM, wie da ihre Eindrücke sind oder generell, ob es da so ganz neue Zeichen jetzt gibt, dass ja, die vielleicht in der Meinung sind, hier auf den Spieler bauen wir gar nicht mehr so, obwohl der unter Carlisle gut funktioniert hat, oder wir wollen jetzt eine ganz andere Philosophie verfolgen. Das wird auf jeden Fall alles sehr spannend und ja, jetzt blickt man halt als Mavs-Fan auf jeden Fall auf eine spannende Zukunft. Und ja, ich habe es ja auch schon anfangs gesagt, es ist eine Veränderung, es ist eine krasse Veränderung, aber ja, viele sagen, es war unabdinglich, dass da jetzt was passiert, weil ja, was willst du oder was hättest du sonst gemacht unter Carlisle? Wärst du einfach die nächsten 5 Jahre so gefühlt in der ersten Runde immer gegen die Clippers rausgeflogen? Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Nee, Spaß beiseite, aber ja, jetzt mit Jason Kidd, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Er ist in der Liga auf jeden Fall sehr respektiert, das muss man ihm auch lassen. Also LeBron hat da ja beispielsweise auch einen Tweet so abgesetzt, dass er es sehr schade findet, dass jetzt ja Kidd die Lakers verlässt, aber er ihm persönlich nur das Beste für die Zukunft wünscht. Deshalb ja, hat Kidd auf jeden Fall sich den Respekt verdient, aber natürlich auch in Dallas sowieso schon gehabt. Dirk Nowitzki soll ja jetzt auch in seiner Beraterrolle da ein Befürworter für diese Verpflichtung gewesen sein. Deshalb, wenn das Mavs-Franchise insgesamt da positiv gestimmt ist, denke ich, werde ich das im Endeffekt als Fan auch sein. Nur, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, es liegt teilweise wirklich daran, dass er halt als Persönlichkeit anscheinend eher schwierig sein soll. Aber so ganz hundertprozentig fühle ich die Verpflichtung irgendwie nicht, aber ja, kann halt auch einfach, wie gesagt, so ein Gefühl sein. Aber ja, wäre auf jeden Fall immer ganz interessant, wie vielleicht auch andere Mavs-Fans das sehen, ob die das auch eher so ein bisschen negativ sehen oder ob die sich auf Kidd freuen. Wie gesagt, kann auch einfach nur so ein erstes Bauchgefühl von mir sein. Positiv überraschen lasse ich mich auf jeden Fall gerne.
Ja, ich denke, das sollte man auch so sehen. Aber es gibt auch andere Headcoaches, die als durchaus schwierige Charaktere gelten, wie beispielsweise Tom Thibodeau, der würde mir da jetzt einfallen. Das funktioniert aktuell in New York auch hervorragend, deshalb finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig, von der Persönlichkeit des Coaches jetzt tatsächlich auf seine Fähigkeiten in diesem Job dann zu schließen. Da muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Bei Dallas ist jetzt so ein bisschen alles irgendwo neu. Du hast auch schon gesagt, man muss so ein bisschen gucken, was jetzt dann das Roster letztendlich machen wird über den Sommer, was es da noch für Veränderungen geben wird. Denn Jason Kidd wird mit Sicherheit auch, was den Kader angeht, andere Vorstellungen haben als Rick Carlisle. Da muss er einfach von ausgehen. Dann muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, was jetzt der neue GM macht, der, wie du auch gesagt hattest, jetzt in dieser Position noch gar keine Erfahrung hat. Wie stellt der sich an, wenn es ums Traden geht oder um Vertragsaushandlungen und diese ganzen Themen? Muss man einfach gucken. Also Dallas kann in der Offseason auch so eine kleine Wundertüte sein. Deshalb, denke, kann man gerade als Fan dieser Franchise da sehr gespannt sein, was da passieren wird. Nur, ja, auch mir fällt es jetzt schwer, da schon ein großartiges Urteil zu fällen. Ich denke, Potenzial ist auf jeden Fall da mit der Verpflichtung von Jason Kidd, allerdings in beide Richtungen.
Ja, ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort und damit würde ich sagen, nachdem wir schon ein bisschen sehr viel über Kidd und die Mavs geredet haben, gehen wir direkt über zum nächsten Coach und natürlich bietet sich da an, jetzt über den ehemaligen Mavericks Head Coach Rick Carlisle zu reden, denn ja, er hat auch ein neues Franchise gefunden und hat direkt wieder einen neuen Job als Head Coach gefunden und er kehrt zurück zu den Indiana Pacers zum jetzt insgesamt, er kehrt zum zweiten Mal zurück, aber es ist seine dritte Anstellung bei dem Team, war von 97 bis 2000 bereits Assistant Coach von Larry Bird bei seiner Amtszeit bei den Pacers, dann von 2003 bis 2007 auch nochmal Head Coach in Indiana. Dann folgte natürlich jetzt diese lange Amtszeit bei den Mavs, die 13 Jahre, in dem er ja auch 2011 den Titel gewonnen hat. Und ja, jetzt kam dann vergangene Woche die Meldung, dass er auch ab der kommenden Saison wieder das Ruder in Indiana in der Hand hält und ja, neuer Head Coach bei den Pacers wird. War auf jeden Fall eine Meldung, die mich schon irgendwo noch überrascht hat, weil klar, die Pacers haben auch einen Head Coach gesucht und er hat diese Verbindung zu Indiana. Allerdings war ich dann doch schon ein bisschen überrascht, dass er sich auch so früh committed hat, weil ich sag mal so, ein Rick Carlisle, der hätte bestimmt auch noch andere Alternativen gehabt.
Ja, hätte mit Sicherheit. Also ich war auch jemand, der vermutet hat, dass er eher zu einem Team gehen wird, was sehr starke Meisterschaftschancen im nächsten Jahr haben wird. Beispielsweise haben wir die Boston Celtics auch einen Coach gesucht, auf die wir gleich auch nochmal kurz zu sprechen kommen werden. Dann gab es ja auch lange noch so ein bisschen so die Gerüchte, was ist jetzt mit Budenholzer in Milwaukee, wenn es jetzt nicht klappt. Aber der hat sich ja auch wieder so ein bisschen gefangen. Und auch so ganz kleine Gerüchte gab es ja auch mal so ein bisschen, ne, was ist jetzt in L.A.? Da könnten vielleicht auch noch Trainerstühle wackeln. Also da hat mich das auch überrascht, dass, wie du schon gesagt hast, dass er sich jetzt so schnell committed hat. Der hätte mit Sicherheit noch ganz andere Angebote kommen können. Nur wenn er jetzt sagt, er möchte nochmal zurück zu den Pacers, er kennt dieses Franchise, hat da viele schöne Jahre vielleicht auch gehabt. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgerufen in den Jahren, in denen er bei den Pacers Headcoach war. kam er einmal in die Conference Finals, danach in die zweite Runde, danach in die erste Runde und danach im letzten Jahr hat er die Playoffs verpasst. Also gab es da schon so einen stetigen Abstieg. Interessant. Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte mir eigentlich mehr für ihn gewünscht, dass für ihn dann doch ein größeres Franchise dann am Ende als neuer Arbeitgeber dann zustande kommt. Finde ich irgendwo ein bisschen schade, aber natürlich ist es auch irgendwo eine schöne Geschichte, wenn man dann nochmal zu seinem alten Team zurückkehrt. Ich fand ja auch, dass die Pacers dieses Jahr auf jeden Fall underperformed haben. Die sahen ja phasenweise mal ganz gut aus. Ich glaube, zu Beginn der Saison waren die auch zeitweise mal auf Platz 3 im Osten. Sind dann so ein bisschen abgefallen, aber auch aufgrund von Verletzungen. Also ja, kann mit Sicherheit nächstes Jahr wieder besser laufen für sie. Ich denke, Rick Carlisle ist ja auch ohne jede Frage einer der besten Coaches der Liga. Also hat man da mit Sicherheit jetzt auch einen Schritt nach vorne gemacht aus Pacers Sicht. Aber ja, im Großen und Ganzen finde ich es dann doch ein bisschen schade, dass er jetzt nicht bei einem echten Contender gelandet ist. Denn auch wenn die Offseason jetzt natürlich noch nicht begonnen hat, sehe ich jetzt die Pacers nicht unbedingt in dieser Position.
Ja, das denke ich, das haben viele gedacht, dass er da beispielsweise so ein Kandidat eben in Boston oder vielleicht auch, je nachdem wie jetzt noch die weiteren Playoffs verlaufen, eventuell in Milwaukee gewesen wäre. Aber gut, er hat sich dazu entschieden, zu den Pacers zurückzukehren und das ist auf jeden Fall auch eine Entscheidung, die ich sehr respektiere. Das zeigt auch einfach nur, ja, dass Carlisle einfach ein sehr loyaler Mann zu sein scheint, der einfach vielleicht auch die Prioritäten da ein bisschen anders setzt. Aber ich denke, ja, Indiana kann sich einfach allgemein auf einen der besten Coaches der Liga freuen und er hat ja trotzdem da auf jeden Fall auch viele interessante Spieler, um die er sich kümmern wird. Wenn ich da beispielsweise an so Jungs wie Sabonis oder Brockton denke, ich die können bestimmt unter ihm nochmal einen weiteren Schritt gehen und dann wird es bestimmt auch interessant zu sehen, was die Pacers so in der Offseason machen werden. Aber allein durch diese Verpflichtung von Carlisle sehe ich da auf jeden Fall auch Potenzial, dann deutlich größeren Schritt nach vorne zu machen. Ich bin auch der Meinung, dass sie in der Regular Season jetzt schon irgendwo underperformed haben, weil ich bin der Meinung, so die Pacers könnten in diesem Osten schon so unter den Top 6 mit Sicherheit mitspielen. Klar, im Osten gibt es so diese drei Großen, die vorne wegrennen und dann, ja, dann kommt irgendwo Miami und dann finde ich, ist so schon so ein kleiner Abfall. Klar, jetzt hast du die Hawks, die natürlich groß aufspielen jetzt auch in der Postseason. Aber danach fand ich auch so in der Regular Season war es jetzt nicht so krass. Klar, du hast die Knicks, die viele überrascht haben. Aber das wäre eigentlich schon fast so ein Platz, wo ich dann noch ungefähr die Pacers gesehen hätte und nicht irgendwo an der 9 war es jetzt, glaube ich, wo sie eingelaufen sind. Auf jeden Fall schon doch deutlich niedriger, als ich vorab erwartet hätte. Von daher, ja, kann ich den Pacers, wie gesagt, nur zu dieser Verpflichtung beglückwünschen. Und ich bin sehr gespannt, was Carla jetzt bei seinem neuen, alten Franchise machen wird. Irgendwo finde ich es auf jeden Fall ganz cool, dass er jetzt auch in den Osten geht und dass man ihn nicht als direkten Konkurrenten wieder im Westen behält. Aber ja, schauen wir einfach mal, was er da macht. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Coach über. Und ich denke, zu dem Kollegen kannst du eventuell ein bisschen mehr sagen. Chauncey Billups wird neuer Head Coach in Portland und aufgrund der Nuggets-Vergangenheit würde ich da einfach mal dir die ersten Worte zu überlassen.
Ja, sehr gerne. Also Chauncey Billups, auf jeden Fall einer der ja am höchst gerankten Point Guards, die die Nuggets jemals hatten. Mit ihm hat man die bisher erfolgreichste Saison der Franchise-Geschichte gespielt, im Jahr 08-09, als man dann in den Conference Finals an den Lakers gescheitert ist. In 6 Spielen, die er dann auch mit Kobe dann, mit Kobe und Parker soll dann den Titel geholt haben. Ja, er auch so ein absoluter Allround Point Guard, jemand, den ich auch immer sehr geschätzt habe. Aber bei ihm war es so ein bisschen so auch die tragische Geschichte für mich damals als Fan. Er wurde damals gegen meinen absoluten Lieblingsspieler Allen Iverson getradet. Aber dennoch war das sogar ein Schritt nach vorne, muss man im Endeffekt sagen. Und ja, Chauncey Billups, der hat, was das Coaching angeht, bisher eigentlich noch nicht gar nicht so viel gemacht. Also er war jetzt in dieser Saison der Assistant Coach von Tyronn Lue bei den Clippers. Also seine erste Station irgendwo in einem Traineramt. Und jetzt übernimmt er dann direkt die Rolle des Head Coaches bei den Portland Trailblazers, die ja enttäuscht von ihrem Playoff-Run waren, die enttäuscht davon sind, dass sie in den Playoffs so gefühlt immer in der ersten Runde ausgeschieden sind in den letzten Jahren und die eigentlich dann auch nach Größe greifen wollten, da man eben über viele Jahre jetzt diesen, ja, eigentlich schon sehr starken Backcourt mit Damian Lillard und CJ McCollum hatte oder auch nach wie vor hat. Und ja, ich muss schon sagen, jetzt so einen, der nie Headcoach war, dann jetzt in eine Position zu bringen, in der man von ihm erwartet, dass man jetzt nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne macht und dann auch im besten Fall mal die Finals erreicht, finde ich schon echt heavy. Denn ja, wie gesagt, er hat jetzt ein Jahr als Assistant Coach gearbeitet, ist jetzt ja natürlich nach wie vor noch im Amt bei den Clippers und hat da jetzt auch dieses Jahr noch Chancen, was zu holen. Also ich an Trailblazers Stelle hätte ihn jetzt nicht verpflichtet, nicht weil ich ihm nicht zutraue, ein guter Coach zu sein, sondern einfach weil ich denke, wenn du ein Team bist, was eben jetzt im Win-Now-Modus ist, dann solltest du, wenn du dir einen neuen Coach holst, eher auf jemanden setzen, der auch eine gewisse Erfahrung hat oder im Idealfall sogar schon mal eine Championship gewonnen hat, was auf ihn jetzt natürlich nicht zutreffen kann. Aber ich bin schon ein bisschen überrascht, dass man ihn da jetzt gewählt hat. Dennoch ist er oft so ehemalige Point Guards, denen wird eigentlich schon nachgesagt, dass sie wahrscheinlich auch gute Coaches sein können, da sie natürlich die meisten Spielzüge kennen etc. Ich denke, das erklärt sich irgendwo ein bisschen von selbst. Ja, also im Großen und Ganzen freut es mich, ihn in diesem Amt zu sehen, denn ich habe mir immer gedacht, dass er jemand ist, der mit Sicherheit eines Tages auch Head Coach in der Liga sein wird, dass es jetzt die Trailblazers geworden sind. Wie gesagt, hat mich dann doch ein bisschen mehr überrascht. Ich hätte mich eher gefreut, ihn dann in ein Team zu sehen, was so ein bisschen Rebuild ist, weil es für ihn dann auch einfacher ist, wenn der Erwartungsdruck nicht so hoch ist. Also beispielsweise jetzt die Orlando Magic oder so, die jetzt einen kompletten Umbau machen. Bei so einem Team hätte ich ihn dann doch lieber gesehen, aber dennoch natürlich freut es mich, dass er jetzt endlich Headcoach geworden ist, auch wenn es für ihn wahrscheinlich nicht die dankbarste Aufgabe direkt zum Einstieg ist.
Ja, sehr nice. Was nicht so nice ist, hier wird gerade eben ein extrem gebohrt. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Fuckt mich auf jeden Fall gerade dezent ab, warum manche Menschen Samstag um 4:30 nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben. Aber okay. Zurück zu Billups und den Blazers. Ja, war auf jeden Fall auch eine Verpflichtung, die mich irgendwo überrascht hat. Vor allem, weil ich seinen Namen jetzt tatsächlich nie so wirklich im Zusammenhang mit den Blazers so als engere beziehungsweise ja heißeren Kandidaten gelesen habe. Da waren sonst eher die Namen so ein Mike D'Antoni oder auch eine Becky Hammon, die ich da eher als Frontrunner gelesen habe. Ja, wurde es jetzt im Endeffekt keiner von den beiden, sondern eben Billups. Aber ich finde die Entscheidung mindestens genauso spannend wie du. Also da jetzt jemanden zu nehmen, der, wie gesagt, jetzt diese eine Saison da als Assistant Coach bei den Clippers hatte und jetzt direkt ins kalte Wasser geworfen wird, als eben Head Coach bei einem Team, was gewinnen will, finde ich definitiv sehr spannend. Deshalb, ja, kann man jetzt auch ja schwer was zu Billups an sich als Head Coach sagen, einfach weil es jetzt seine erste Station sein wird. Da kann man einfach nicht wirklich viel jetzt erstmal zu sagen. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass er einen ziemlich breiten Trainerstab dazu bekommt und auf jeden Fall denke ich auch noch den einen oder anderen erfahrenen Assistant-Coach, die ihm da helfen werden. Aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Lösung von den Blazers. Und jetzt kann man natürlich auch gespannt sein, wie es da in der Offseason weitergeht, ob man Billups den Kader ja quasi der letzten Saison fast gibt oder ob man sich da jetzt auch endlich traut, personell ein paar größere Veränderungen zu machen und sich eventuell traut, jetzt auch einen CJ McCollum zu traden. Einfach weil es ja auch über jetzt einige Jahre halt eben nicht funktioniert hat oder ob man sich sagt, okay, das lag wahrscheinlich am Coach, wir ändern jetzt das und am Kader verändern wir gar nicht so viel. Wird auf jeden Fall auch super spannend in Portland sein, aber das kannst du eigentlich halt, wie gesagt, wirklich fast bei jedem Team jetzt sagen, was sich einen neuen Head Coach reingeholt hat, aber dadurch, dass es halt eben nochmal jetzt jemand eher unerfahren ist, quasi ein Rookie-Head Coach ist, ist es definitiv in Portland nochmal eine Ecke interessanter, denke ich.
Ich denke, mit der Verpflichtung von ihm zeigt man schon so ein bisschen, dass man wahrscheinlich am Kader einiges verändern möchte, denn ich denke, wenn man den wirklich so lassen wollen würde, wie er aktuell ist, dann hat auf diesem Team eigentlich der Name Mike D'Antoni draufgestanden. Also ich hätte ihn auch ganz klar als Favoriten gesehen, einfach weil es pure Offensive ist, weil man sehr klein spielt. Also das würde halt perfekt zu Mike D'Antoni passen. Und ja, da denke ich schon, dass man mit der Verpflichtung von Chauncey Billups schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben hat, dass man da jetzt Anpassungen machen wird. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass man Norman Powell dann eher als Partner neben Damian Lillard einsetzt und McCollum tradet. Aber ja, ist natürlich auch wieder so das Thema. Man muss da einfach erstmal abwarten, bis die Offseason beginnt, um da dann auch ein bisschen mehr zu sagen zu können.
Ja, das denke ich auch. Und ein Kandidat, zu dem wir wahrscheinlich beide nicht so viel sagen können, ist der neue Headcoach der Boston Celtics, denn diese haben sich den, oh, ich hoffe, ich botche jetzt den Namen nicht, Ime Udoka von den Brooklyn Nets vorher als Assistant Coach eingesetzt, jetzt zum neuen Headcoach auserwählt. Und ja, da ist es ähnlich wie bei Chauncey Billups, ist jetzt halt seine erste Position als Headcoach und ja, ich kann zu dem guten Mann kaum was sagen. Geht's dir da irgendwie anders, Tim, oder bei dir genauso aus?
Ja, nicht wirklich. Also klar ist das ein Name, den ich hin und wieder mal gelesen habe. Ich kann mich auch noch grob an ihn als Spieler erinnern, aber wirklich nur ganz grob. Er war ja auch einige Jahre in der Liga aktiv. Also 12 Jahre habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Und ja, er jemand, der vor seiner Zeit bei den Nets auch einige Jahre der Assistant Coach von Greg Popovich war. Und wir wissen ja, dass viele Assistenten von Greg Popovich über die Jahre auch gute Headcoaches geworden sind. Ein Beispiel ist ja auch ein Steve Kerr. Und bei den 76ers war auch nochmal ein Jahr als Assistant. Also er ist ja schon jemand, der jetzt insgesamt 8 oder 9 Jahre als Assistant Coach bereits gearbeitet hat und jetzt eben den nächsten Schritt geht als Head Coach. Also ich finde so Karriereleiter technisch schon irgendwo ein Schritt, der aus seiner Sicht nachvollziehbar ist. Dass er jetzt derjenige ist, dem man in Boston direkt das große Vertrauen gibt, hätte ich jetzt auch nicht zwingend erwartet. Weil ja auch die Celtics jetzt in den letzten Jahren immer so ein Team war, denen hast du viel zugetraut, auch in den Playoffs, aber ja, so ganz weit sind sie meistens dann noch nicht gekommen. Ich glaube, einmal waren sie in den Conference Finals, aber das war es dann eben auch. Von daher jetzt auch auf einen jungen Coach zu setzen oder auf einen unerfahrenen in dem Fall, ja, kam dann auch für mich ein bisschen aus dem Nichts. Aber ich habe ja auch verschiedenste Gerüchte da gelesen, wie Mike Krzyzewski, Coach K, das wäre natürlich richtig wild geworden, oder eben auch Rick Carlisle. Ich hätte da eher solche Leute erwartet, aber dennoch kann man das natürlich auch so machen. Ich habe jetzt auch interessanterweise gelesen, er ist wohl der erste farbige Headcoach in der Franchise-Geschichte. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, denn da gibt es in der NBA jetzt auch nicht so wenig von. Okay. Ja, finde ich auch eine sehr interessante Personalie. Nur, wie es bei Assistant Coaches oft so ist, also die machen teilweise großartige Arbeit, nur du kriegst da nichts von mit, weil eben ja die Headcoaches immer im Vordergrund stehen. Also auf die Assistant Coaches achtest du eigentlich meistens nur dann, wenn das eben große Namen sind, die als Spieler viel erreicht haben, wie jetzt beispielsweise Jason Kidd oder Chauncey Billups. Aber ja, wie gesagt, was er jetzt drauf hat als Coach, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Dennoch finde ich es auf jeden Fall beachtenswert, dass die Celtics jetzt auch dann relativ frühzeitig sogar gesagt haben, dass sie eher einen unerfahrenen bisherigen Assistant Coach nehmen wollen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ich fand nur diese dass er jetzt der erste farbige Head Coach bei den Celtics ist, dass also ich habe diesen Tweet auch gesehen, nur irgendwie stimmen tut das ja nicht so wirklich, oder würdest du jetzt beispielsweise Doc Rivers nicht als farbig zählen?
Weil, ja, das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe, wie genau misst du das jetzt, aber
also ich habe halt so diesen Tweet gesehen und habe mir so gedacht, so okay, so ich kenne mich ja jetzt auch nicht so krass in NBA History und so aus, aber zum Beispiel Bill Russell war ja, glaube ich, auch mal Coach bei den Celtics oder halt auf jeden Fall einen Doc Rivers, von dem ich es weiß. Aber gut, wo du da den Gradmesser anlegst, aber ja, fand ich auf jeden Fall komisch und ist ja auch absolut nicht die Hauptsache. Das Wichtigste hast du gesagt, man kann halt von Assistant Coach die Arbeit einfach ja relativ schwierig bewerten, einfach weil sie mehr im Hintergrund agieren und du jetzt nie genau weißt, wie groß ist ihr Einfluss wirklich auf das, was man im Endeffekt auch auf dem Court sieht. Von daher, ja, ich denke, können wir das Thema jetzt auch mit den Coaches endlich mal abhaken und können rüber zu den Playoffs gehen, oder?
Ja, sehr gerne.
Okay, dann lass uns über die Conference Finals reden. Und Ja, da haben wir in der letzten Episode ja schon mal so eine kleine Preview auf die Serie zwischen den Suns und den Clippers gegeben. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mit der Serie rein. Ja, seit der letzten Aufnahme gab es schon 3 Spiele in dieser Serie und die Phoenix Suns führen ja eigentlich nicht wirklich überraschend in der Serie jetzt mit 2 zu 1. Und ja, ich denke, da kann man vielleicht kurz über die Spiele drüber gehen. Du hattest in Game 1 war ein enges Game, was die Suns mit 120 zu 114 gewinnen konnten. Da auf jeden Fall herauszuheben ist ein Devin Booker, der in diesem Spiel absolut übernommen hat, nachdem ja, Chris Pauls Ausfall feststand. Hat hier ja, ein 40-Punkte-Triple-Double aufgelegt, also die 40 Punkte, 11 Assists, dazu 13 Rebounds. Das war auf jeden Fall eine bockstarke Performance von ihm. Da ja, halfen auch die 34 Punkte auf Gegenseite bei den Clippers von Paul George und auch die 24 von Reggie Jackson nichts. Dazu auch auf Seiten der Suns und Cameron Payne gutes Spiel abgeliefert, 11 Punkte selbst erzielt, dazu noch 9 Assists verteilt. Also hat er auch diese ja, Rolle als Backup von Chris Paul gut ausgefüllt. Und ja, so konnten sich die Suns relativ knapp Game 1 sichern. Game 2, dann auf jeden Fall auch ein Spiel, was sehr eng war und was auch eine sehr interessante Szene am Ende drin hatte. Ich denke, das habt ihr auch alle gesehen. Diese ja, Schlussszene, als die Suns den Inbound hatten. Crowder wirft das Ding hoch und ja, der Ball ist auf Ringhöhe. Ayton steigt hoch und dankt das Ding rein. Und ja, da haben sich die Suns auf jeden Fall ja, eine Möglichkeit ausgedacht zu scoren, bei der viele gar nicht wussten, dass das geht, weil ja, viele haben das Ganze erst als Offensive Goaltending gewertet, wo es dann im Endeffekt auch erst ja, später, sag ich mal, feststand, dass einige da in den Regeln unterwegs waren und festgestellt haben, okay, es gibt gar kein Offensive Goaltending anscheinend. Und ja, so konnten die Suns das Ding knapp gewinnen, hat auf jeden Fall für einiges an Gesprächsstoff, sag ich mal, gesorgt und auch generell auf dem Feld war es dann ziemlich hitzig. Was ganz interessant war, war dann zu lesen, dass die Suns anscheinend 2017, also zu einer Zeit, als das Franchise noch komplett irrelevant war, schon mal mit einem ähnlichen Play-Match gewonnen haben. Und der Einzige, der damals schon dabei war, war eben ein Devin Booker. Und ihm hast du auch so dann während der Reaktion auf dem Feld immer angemerkt, so, hey, ja, das ist vollkommen erlaubt, so, wir haben das schon mal gemacht und so. Während sich beispielsweise von den Clippers so diese ganzen erfahrenen Leute wie ein Rondo und so, die es anscheinend auch alle nicht wussten, die waren alle so total aufgebracht und meinten so, ey, das geht doch nicht und so, das darf doch nicht zählen. War auf jeden Fall eine ziemlich spektakuläre Szene und ich würde auch sagen, bislang so definitiv das Highlight in der Serie, einfach weil ja natürlich dieser Sieg für die Suns dann denkbar knapp war mit 104 zu 103. Und ja, so konnten die Suns direkt mal 2 zu 0 in Führung gehen und dann haben natürlich eher die wenigsten gedacht, dass die Clippers hier jetzt noch zurückkommen, besonders weil halt dann feststand, dass auf Seiten der Suns auch Chris Paul zurückkommt für Game 3. Allerdings konnten sich die Clippers dann wieder erholen und ja, sie hatten die Suns quasi da, wo sie alle ihre Gegner bislang in den Playoffs hatten, nämlich ja, der Gegner hat 2-0 geführt und von da an scheinen die Clippers erst richtig in die Serie einzugreifen, denn die Clippers haben Game 3 gewonnen, haben wieder zurückgeschlagen, konnten das Game auch relativ deutlich mit 106 zu 92 klar machen und da muss man auch sagen, hatten jetzt auf Seiten der Suns die Big Three in Form von Paul, Booker und Ayton jetzt keiner so eine krasse Nacht wie jetzt in den Spielen zuvor. Booker und Paul jeweils mit 15 Punkten, Ayton mit 18. Also natürlich trotzdem gute Zahlen, aber jetzt nichts Überragendes, was man halt teilweise auch schon von den Jungs jeweils gesehen hat in den einzelnen Spielen. Und ja, so konnten die Clippers das Ganze gewinnen. Paul George mit 27 und Reggie Jackson mit 23 Punkten da die Topscorer. Und ja, jetzt sind 3 Spiele gelaufen und es ist irgendwo eine typische Clippers-Serie, ne? Erstmal 2-0 hinten liegen und erst dann richtig anfangen. Also ist schon echt spektakulär, was die dieses Jahr so abziehen.
Es sind auf jeden Fall sehr interessante Mindgames, die man da in LA spielt. Aber bisher hat das ja auch ganz gut funktioniert. Ich muss mal kurz mit dir über die eine Szene quatschen in Spiel 2, die das Spiel entschieden hat. Ging es denn da bei diesen ganzen Diskussionen wirklich um Offensive Goaltending? Ich hatte jetzt eigentlich eher den Eindruck, es geht darum, dass jetzt nicht klar war, ab wann die Uhr runterläuft. Es war ja, glaube ich, nur, wie viel Zeit war auf der Uhr? Eine Sekunde oder weniger oder so?
Ja, 1,9 oder so oder 1,7, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall unter 2 Sekunden.
Aber ich habe das nämlich auch ein paar Mal schon in 2K versucht und da war es oft so, ich habe zwar das Ding dann reingemacht, aber die Zeit lief dann einfach schon, sobald der Ball von dem ja, dankenden Spieler berührt wurde. Ich glaube, es ging eher darum, weil Offensive Goaltending, klar, das gibt es, wenn du den Ball genau dann nimmst, wenn er über dem Korb ist. Das lag hier aber so scheinbar nicht vor. Also ich glaube, die Diskussion ging da jetzt eher darum, dass so ein Rondo zum Beispiel der Meinung war, dass die Uhr früher hätte laufen müssen, aber ja, gut,
weiß ich nicht. Ich glaube, es ging tatsächlich um beides, weil es wurde viel, viel reviewed. Ich war auch sehr froh, dass ich mir das Game nicht live reingezogen habe.
Ja, ich habe es auch nicht live gesehen, deswegen war ich mir jetzt auch unsicher.
Weil es, also ich glaube, es gab da auch so eine Statistik, dass irgendwie die letzten 2 Minuten oder so in Real Life irgendwie halt eine halbe Stunde gedauert haben insgesamt, einfach weil so viel überprüft worden ist und so. Und ja, ich glaube, es ging zum einen halt um dieses Offensive Goaltending, wo dann halt auch, ja, sag ich mal, viele mich halt mit einbegriffen, also dass es halt möglich ist, so ein Play zu machen, halt, dass du den Ball vom Inbound quasi auf die Höhe werfen darfst, weil ja, ein Inbound ja keine Möglichkeit ist, Punkte zu erzielen und deswegen darfst du dann den Ball quasi von da aus weiterspielen. Das wussten viele nicht, wie gesagt, ich auch nicht und ich habe es mir im Nachhinein auch zum Beispiel nochmal im Zone-Kommentar mit Dre Vogt angehört, der wusste es beispielsweise auch nicht und wenn, sag ich mal, ich so nicht. Jemand erfahren ist, dass man beispielsweise auch also, nicht auf dem Schirm hat.
Übrigens hat Jason Kidd das vor ein paar Jahren auch mal gemacht, oder gut, ist schon ein paar Jahre länger her, aber da gibt es auch eine sehr interessante Szene.
Ja, okay, ja, okay, das habe ich auch jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich mir vielleicht dann auch nochmal angucken. Aber ja, zum einen das und das mit der Shotclock auf jeden Fall auch, weil die ist dann runtergelaufen und das war ja auf jeden Fall ja auch nicht richtig, weil so lange hat das Ganze nicht gedauert. Also da war im Endeffekt dann auf jeden Fall auch nochmal Zeit auf der Uhr. Aber ja, dann im Endeffekt, als es wieder losging, hatte dann, glaube ich, Paul George den Ball am Ende nochmal für einen Dreier, aber hat den dann auch nicht mehr getroffen. Aber ja, war auf jeden Fall da ordentlich was los. Wie gesagt, ich war echt froh, dass mir das Game nicht live gegeben hat, weil was da wirklich in der entscheidenden Phase alles noch reviewed werden musste. Und ich meine, ja, irgendwo ist es ja klar, wenn man die Möglichkeiten hat, sich das immer und ewig anzugucken, dann ist es ja richtig und so. Aber boah, das hat schon irgendwo die ganze Zeit dann den Flow so ein bisschen gekillt und sich das live zu geben, ich glaube, das war echt hart anstrengend. Von daher Props an alle, die das live durchgestanden haben. Ich glaube, ich hätte mir irgendwann so gedacht, boah, das ist mir hier alles zu blöd. Ja, aber wie dem auch sei, ich denke, zu der Serie zwischen den Suns und den Clippers haben wir schon in der letzten Episode, denke ich, genug erzählt, wie wir jetzt auch im Endeffekt tippen, wie die Serie ausgeht. Wir sehen da beide die Suns ziemlich vorne und denken auch, dass sie das klar machen werden. Also ich schätze mal nicht, dass die Clippers jetzt noch ein drittes Mal von einem 0-2-Rückstand zurückkommen. Und ja, die Suns werden das trotz aller Umstände, trotz dem Ausfall von Paul in den ersten Games und oder jetzt auch der gebrochenen Nase von Booker, werden sie das Ganze, denke ich, schon schaffen und auf jeden Fall dann auch in die Finals einziehen. Und damit würde ich sagen, können wir auch einen Haken zwischen der Serie, zwischen den Phoenix Suns und den Clippers machen und wir gehen rüber in der Serie im Osten. Und das ist ja jetzt ein bisschen interessant, weil tatsächlich zum Zeitpunkt unserer letzten Aufnahme stand noch gar nicht fest, wer da im Finale in der Eastern Conference auf die Milwaukee Bucks treffen wird. Und es hat sich herausgestellt, dass es nicht die von vielen, unter anderem auch von uns erwarteten Philadelphia 76ers geworden sind, sondern die Atlanta Hawks haben es geschafft, ja, in dieser Serie gegen Philly das Oberwasser zu behalten und ja, das Ding dann in 7 Games klar zu machen. Was auf jeden Fall, denke ich, für viele eine Überraschung war, weil halt doch wirklich einige Philly vorne gesehen haben. Aber Trae Young und seine jungen Kollegen haben sich so gedacht, nee, das gibt es hier nicht. Wir spielen in den Finals im Osten gegen Giannis und seine Bucks. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal eine ziemliche Hausnummer, dass die Hawks die Sixers rausgeworfen haben. Ich denke, darüber können wir gleich auf jeden Fall auch kurz sprechen. Um jetzt hier kurz auf die ersten beiden Spiele in der Serie einzugehen. Atlanta hat das erste Spiel überraschend knapp mit 116-113 gewonnen. Also konnte sich wieder das erste Game stehlen, wie auch schon in der Serie zuvor gegen Philly. Auf jeden Fall wichtig, dass man sich da direkt schon mal bei den Bucks einen Sieg sichert und damit quasi so ein bisschen ja, den Heimvorteil aushebelt. War auf jeden Fall irgendwo überraschend. Allerdings muss man auch sagen, dass sie natürlich sehr profitiert haben, dass Trae Young einfach eine absolut überragende Performance abgeliefert hat. Hat 48 Punkte aufgelegt, dazu 11 Assists verteilt, 7 Rebounds und ja, einfach das Team absolut getragen. Ansonsten John Collins mit 23 Punkten der zweitbeste Scorer. Und ansonsten, ja, war das dann von den anderen doch schon deutlich weniger. Aber ja, wie gesagt, Trey absolut übernommen in dem Spiel. Und ja, da halfen auch die 34 Punkte von Giannis bei den Bucks oder auch die 33 von Holiday nichts. Also ja, zwei Teile der Big Three haben auf jeden Fall gut bei den Bucks funktioniert. Mit Chris Middleton der dritte nicht so ganz, mit nur 15 Punkten. Und was mir natürlich besonders auffällt, 0 von 9 von der Dreierlinie. Also das war auf jeden Fall wieder eher eine der Off-Nights von Chris Middleton. Im zweiten Spiel, ja, weiß ich gar nicht, ob man direkt sagen kann, dass es dann direkt viel besser bei Middleton lief. Auf jeden Fall lief es bei den Bucks allgemein besser. Middleton wieder mit 15 Punkten, aber die Bucks mit einer ganz klaren Nummer gewinnen das Ding im Endeffekt mit 125 zu 91. Und da auf jeden Fall auch einiges an Garbage Time dabei, wenn man sich mal so anschaut, wer da alles im Endeffekt noch Minuten gegangen ist. Wichtig auf jeden Fall auch so zu sagen, so Leute wie Trey sind bei den Hawks dann auch nur noch 28. Also das Teil war eigentlich schon, nach Ablauf des zweiten Viertels war das Ding eigentlich schon durch. Die Hawks auch unten katastrophal den Dreier getroffen, nur 9 von 36, insgesamt 25%. War irgendwie ein Spiel zum Vergessen. Trae Young auch mit 9 Turnovern, was auch ganz schön krass ist in nur 28 Minuten und halt generell das Team mit 19 Stück. Also ja, das war dann auf jeden Fall eine sehr deutliche Kiste. Und ja, jetzt steht es in der Serie 1 zu 1. Trotzdem denke ich ein bisschen überraschend, weil es haben schon einige gedacht, dass die Bucks sich beide Heimspiele sichern. Aber diese ja, jungen, frechen Hawks haben es tatsächlich geschafft, sich direkt wieder ein Spiel zu sichern. Und ja, ich denke, die Serie wird trotzdem irgendwo klar an die Bucks gehen, aber halt nicht so eindeutig. Also ich glaube, ein Spiel holen sich die Hawks auch noch mindestens. Einfach weil, ja, so Jungs wie Trey einfach immer für was gut sind. Oder auch ein Kevin Huerter, der ja auch in Game 7 gegen Philly dann komplett übernommen hat. Deshalb, coole Serie bislang. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber im Endeffekt denke ich, ja, wird Milwaukee das Ding auf jeden Fall machen. Mein persönlicher Tipp wäre jetzt Milwaukee in 6. Wie wäre denn deiner, Tim?
Ja, also Milwaukee in 6 sehe ich auch für sehr realistisch. Aber wie das ja bei uns beiden immer so ist, wir wollen ja da mal so ein bisschen auseinandergehen im Idealfall. Und mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn die Bucks das sogar in 5 machen. Denn ich finde, was die Hawks irgendwo ausgezeichnet hat in den Playoffs, ist, dass sie einfach in so ziemlich jedem Spiel immer sehr nah an ihrem absoluten A-Game waren. Also die waren meistens nicht sonderlich weit von ihren absoluten 100% entfernt. Was bei anderen Teams dann doch ein bisschen anders war. Unter anderem eben auch bei den Bucks. Und ich finde, du hast jetzt gerade auch in Spiel 2 gesehen, dass da qualitativ dann bei den Bucks dann doch noch einiges mehr ist. Ich fand so die beiden entscheidenden Faktoren jetzt gerade in Spiel 2 waren zum einen die vielen Turnover der Hawks. Ich glaube, Trae Young hatte sogar allein in der ersten Halbzeit schon 7 oder 8. Und auf der anderen Seite bei den Bucks fiel dann einfach der Dreier richtig gut. Gerade eben auch im zweiten Viertel, was man glaube ich mit irgendwie 43 zu 17 oder so, ja doch, genau, 43 zu 17 gewonnen hatte. Das war einfach bockstark, der Ball lief richtig gut. Giannis hat auch nur selten mal dumme Entscheidungen getroffen. Ja, ich kann mich noch an einen Pull-Up-Dreier kurz vor Ende der Halbzeit erinnern, wo auch noch gefühlt 20 Sekunden auf der Uhr waren. Aber das war ein bisschen unnötig. Aber ja, im Großen und Ganzen hast du eben bei den Bucks drei Spieler, die dir ja auch mal 30 Punkte bringen können. Das hast du bei den Hawks jetzt so in der Form nicht. Da ist eigentlich nur Trae Young. Und ja, du hast jetzt Chris Middleton angesprochen. Ich finde das total spannend bei den Bucks. In der zweiten Playoff-Runde wirkte das so, als würden nur Giannis und Middleton scoren und Jrue Holiday findet irgendwie nicht so richtig rein. Jetzt in dieser Serie sind es Giannis und Holiday und Middleton kommt irgendwie nicht so ganz klar. Aber ich finde, man muss fairerweise auch sagen, dass ein Chris Middleton jetzt abgesehen vom Scoring dann den Bucks doch auch trotzdem noch sehr viel gebracht hat. In der Defensive fand ich ihn gut. Also er ist mir bisher eigentlich jetzt nie als so unfassbar krasser Verteidiger aufgefallen, aber ich finde, da hat er auch nochmal zumindest einen kleinen Schritt nach vorne gemacht und auch er bewegt den Ball sehr gut. Also er ist auch ein Spieler, der jetzt, wenn es mal nicht läuft mit dem Wurf, der dann verzweifelt weiterballert. Er ist dann schon auch jemand, der dann eher versucht, seine Mitspieler einzusetzen. Er hatte jetzt auch in diesem Spiel, wie viel waren es? 8 Assists und das auch in 28 Minuten, also auch schon sehr starke Werte. Und ja, Also wie gesagt, dass man in der ersten Runde dann auch das Spiel aus Bucks-Sicht verlieren kann, gut, musst du irgendwie immer so ein bisschen von ausgehen. Spiel 1 ist immer alles möglich. Die Hawks haben es dann knapp für sich entschieden, aber ich denke jetzt gerade, was die nächsten Spiele angeht, da haben die Bucks einfach mit ihrer höheren Qualität dann auch mehr Möglichkeiten, dann noch Adjustments zu treffen. Und ja, deshalb denke ich, dass die Bucks das auch in sogar in 5 machen werden. Ist vielleicht ein bisschen ein extremer Tipp jetzt, aber ich traue es ihnen zu.
Ja, also ist, denke ich, auch auf jeden Fall ein sehr valider Pick. Wäre jetzt ansonsten auch meine Alternative. Also ich würde eher es den Bucks zutrauen, es schneller zuzumachen, als irgendwie noch zu sagen, okay, die Hawks klauen vielleicht sogar 2 Spiele und dass wir über die volle Länge gehen. Da wäre ich tatsächlich dann auch eher dabei, dass Milwaukee da kürzeren Prozess macht. Aber wie gesagt, ich traue diesen Hawks auf jeden Fall zu, dass sie da noch ein Spiel eventuell klauen können. Ich fand auch den Punkt, den du genannt hast, mit dem, dass sie nah an ihren A-Game sind, finde ich auch gut, weil den Eindruck haben sie auf jeden Fall auch auf mich gemacht, dass sie da wirklich sehr gut bislang performt haben und selbst wenn dann halt mal ein Spieler eher eine Offenheit hat, dass sie dann auch immer noch Leute haben, die da ja, reinkommen können und da dann phasenweise mal übernehmen können. Das heißt beispielsweise dann auch ein Gallo vor der Bank oder der ja schon angesprochene Hörter, das ist schon wirklich ganz stark und das trotz all dem, dass jetzt beispielsweise ein Bogdanovic sichtlich angeschlagen ist, deutlich weniger Minuten als alle anderen Starter geht oder auch, dass allgemein DeAndre Hunter ja schon die ganze Saison verletzt eigentlich raus ist und da gar keinen Einfluss hätte, mit dem das Team definitiv auch nochmal stärker wäre. Das ist schon krass, dass die Hawks sich einfach trotzdem so stark präsentieren und wie gesagt, das ist einfach insgesamt immer noch so eine junge Truppe und die ja, spielen jetzt eigentlich so. Mit Ausnahme von ein paar Jungs, jetzt so das erste Mal so richtig krass in den Playoffs oder sind da tief drin in dem Run. Und dann ja halt, wenn man jetzt vor allem so an jemanden wie Trey oder so festmachen will, also was der Junge halt, wie gesagt, abliefert, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal im Pod erwähnt, das ist der Wahnsinn, was der wirklich jetzt für einen Playoff-Run hier auspackt. Das ist krass, ich denke, das hätten die wenigsten so erwartet, aber der Junge übernimmt hier wirklich komplett die Verantwortung. Und das finde ich einfach sau stark, deswegen auch einfach nur massig Respekt dafür an Trey. Ist auch einfach ja, schön zu sehen, dass der Junge da einfach so reckless auftritt und da einfach gar nicht viel Angst so jetzt vor dieser großen Bühne oder so hat, sondern da einfach wirklich abliefert. Das ist schon sau stark. Von daher ja, würde ich es alleine ihm auch schon gönnen, wenn er da wieder so eine Monster-Performance auspackt und eventuell, wie gesagt, auch noch ein Game klaut. Aber ja, im Großen und Ganzen ist klar, die Bucks sind an sich das stärkere Team und sollten das deswegen holen. Das haben wir zwar in der letzten Serie auch über Philly geredet, allerdings, ja, wie gesagt, können wir ja gleich nochmal über Philly reden, weil eigentlich hätten sie hier eigentlich der Gegner der Bucks sein müssen, in meinen Augen. So sind es ja halt jetzt die Hawks und das wird auf jeden Fall auch eine interessante Serie. Aber im Großen und Ganzen sollten da die Bucks definitiv den Vorteil haben. Allein schon, weil wenn man sich jetzt auch mal so die Lineups anguckt, wer von den Hawks kann denn so richtig Giannis verteidigen? Also klar, du hast da wirklich auch zwei sehr körperlich starke Spieler mit einem Collins oder Capella, aber da ist Giannis einfach nochmal eine ganz andere Stufe. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall auch viel Smallball von den Bucks dann in der Serie sehen, sprich mit Giannis auf der 5 und Brook Lopez eher weniger. Und dann hast du halt trotzdem noch Giannis und PJ Tucker, der ja auch in dieser Serie Starter ist, war ja auch so ein bisschen die Frage, wie es bei ihm in dieser Serie sein wird oder ob er vielleicht jetzt dann wieder eher von der Bank kommt, weil er jetzt nicht der Kettenhund von einem Kevin Durant sein muss. Aber nee, er jetzt weiter noch als Starter, aber ist da jetzt nicht der krasse Scorer oder so, aber es bringt natürlich auch Größe mit, kann rebounden und ja, im Großen und Ganzen denke ich, ist es eine Serie, die Bucks relativ klar gewinnen sollten. Wie gesagt, vielleicht geht es auch in 6 Spiele. Ich glaube es tatsächlich eher. Aber wenn, denke ich auch eher, das Kürzere sein wird. Und es ist auch mit der Big Three, wie du gesagt hast, schon irgendwo interessant, dass es das jetzt eher bislang so die Serie von einem Holiday ist und nicht die von einem Middleton. Deshalb muss man mal so ein bisschen gucken, wie da die Dynamik ist. Aber das ist ja eigentlich auch so, wie eine Big Three dann funktionieren soll. Ne? Wenn so mal einer nicht funktioniert, dass die beiden anderen es dann auffangen. Und das klappt im Moment bei Milwaukee, denke ich, ganz gut. Deshalb, ja, denke ich, werden wir die Milwaukee Bucks als Champion im Osten in absehbarer Zeit sehen.
Jetzt stell dir mal vor, die Bucks ziehen in die Finals ein und auf einmal ist Giannis dann der von der Big Three, der nicht mehr funktioniert. Das wäre auch spektakulär. Ja, aber was mir jetzt auch gerade in Spiel 2 wieder aufgefallen ist, wenn Giannis in die Zone zieht und diesen Spin-Move macht, da kann weder Capella noch Collins was gegen ausrichten, weil sie einfach dann nicht diese Beweglichkeit haben. Irgendwie ist es ja schon so, wenn Giannis diesen Move macht, der erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an so eine Gazelle. Er macht so diese großen Schritte dahin und ist aber trotzdem beweglich wie sonst was. Aber ist auch sehr schön anzugucken, wie ich finde. Und ja, um vielleicht mal kurz auf PJ Tucker zu sprechen zu kommen. Ich hätte jetzt auch nicht zwingend erwartet, dass man ihn weiterhin starten lässt. Ich hätte auch eher vermutet, dass man vielleicht einen Connaughton oder so dann eher spielen lässt und dann eben nochmal einen zusätzlichen Big auf der Bank zu haben. Also so spielst du ja jetzt in der Starting 5 schon relativ groß. Du hast ja dann quasi jetzt einen Chris Middleton auf der 2. Aber hat ja jetzt bisher recht gut funktioniert. Und ich denke, PJ Tucker hat auf jeden Fall auch viel Selbstvertrauen aus der Serie gegen die Nets mitgenommen. Von daher ist auch irgendwo verständlich, dass man ihn dann weiterhin starten lässt. Ich finde, das kann man schon so machen. Und ja, ich denke, wir können die Serie jetzt auch abschließen. Ich denke, wir haben beide gesagt, dass wir die Bucks dann doch schon relativ klar vorne sehen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die jetzt die Hawks weiterhin abschlachten wie sonst was, aber am Ende des Tages sollte die Serie für die Bucks eigentlich nicht in Gefahr geraten.
Ja, das denke ich auch. Vielleicht noch ganz kurz zu PJ Tucker, was ich da halt auch so interessant finde, sag ich mal, was mir dann auch so jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, weil klar, PJ Tucker hat eigentlich nur so eine Aufgabe dann auch offensiv, er soll in der Ecke stehen und Dreier werfen, ne? Das ist eigentlich so seine Hauptaufgabe. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist halt eine Möglichkeit für die Hawks dann auf der Gegenseite, finde ich, Trey auch immer relativ zu verstecken, weil ja, ansonsten da halt relativ wenig Bewegung abseits dessen von Tucker halt stattfindet, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Es ist einfach seine Aufgabe, Defense zu spielen und in der Ecke zu stehen und den Dreier zu treffen. Und das finde ich schon ganz interessant, dass die gegnerischen Teams dann auch meistens ja, jemanden die Möglichkeit geben, wie Trey, dass er da so ein bisschen sich verstecken kann und ihn nicht dann beispielsweise immer durchgehend attackieren. Das ist mir jetzt schon in den Playoffs ein paar Mal aufgefallen, dass die gegnerischen Teams irgendwie immer Möglichkeiten bieten für Young, dass er sich da irgendwie verstecken kann. Aber muss man natürlich auch sagen, clever von den Hawks, das dann jeweils auch immer auszunutzen. Aber das finde ich auch interessant, weil da ja auch immer so ein Ding ist von wegen, ja, Trae Young, inwiefern ist er vielleicht dann halt auch ein großer Minusfaktor in der Defensive und inwiefern wiegt sich das defensiv-offensiv aus. Das machen sie schon bislang echt clever. Auch wenn es halt, wie gesagt, die Möglichkeiten von den Gegnern gibt, aber die muss man natürlich dann auch erst immer ausnutzen.
Ja, ist ein guter Punkt. Aber jetzt, wo du sagst, ja klar, natürlich. Also ein PJ Tucker, wenn er den Ball bekommt, der wird jetzt nicht unbedingt zum Korb ziehen und dann Trae Young alt aussehen lassen. Nur andersrum muss Trae Young natürlich trotzdem irgendwie gucken, dass er dann den Wurf von Tucker contestet und es ja gelingt jetzt auch nicht immer so überragend. Also ich finde, er kommt schon noch relativ oft zu spät, aber wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich aktuell das Beste, was du in der Defense mit Trae Young machen kannst. Von daher auch Lob an die Hawks, dass man das dann auch so ausspielt.
Ja, definitiv. Und damit können wir dann jetzt wirklich einen Haken hinter die Serie machen. Erste Frage, wie ausführlich reden wir jetzt noch über die Sixers? Weil das auskam, wie gesagt, überraschend. Wurde jetzt auch schon viel in anderen Podcasts drüber geredet. Ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan, da jetzt irgendwie noch groß auf die Sixers einzutreten, wie es ja wirklich teilweise so passiert ist, oder auch so mit der harschen Kritik an Ben Simmons. Ich meine, overall kann man, denke ich, sagen, es war auf jeden Fall eine Enttäuschung, dass die Sixers jetzt schon rausgegangen sind. Und natürlich hat auch beispielsweise Ben Simmons da einen großen Anteil dran. Ja, wie ausführlich reden wir da jetzt drüber, Tim, oder wollen wir uns das vielleicht einfach dann für die Offseason, sag ich mal, aufsparen, wenn wir dann auch nochmal genauer über vielleicht über einzelne Teams reden?
Ja, also ganz ehrlich, ich finde, ich muss da jetzt nicht noch großartig was zu sagen, weil mich das auch irgendwie das ganze Thema so ein bisschen nervt. Also gut, wenn du jetzt da auch nicht was zu loswerden möchtest, ne, gerne, dann werde ich vielleicht auch nochmal da mich ein bisschen anschließen. Aber ich finde, das können wir dann auch später noch machen.
Ja, okay. Also wie gesagt, ich werde auch nicht allzu viel zu verlieren. Klar. Ist eine Enttäuschung für die Sixers. Man hat sich, denke ich, definitiv Hoffnung auf den Titel machen können. Vor allem unter den Voraussetzungen. Du warst halt der First Seed, hattest dadurch schon irgendwo noch den leichtesten Schedule im Osten. Einfach weil du in der zweiten Runde jetzt eigentlich nicht so ein Mörder-Matchup hattest, wie halt die Bucks und die Nets, die direkt gegeneinander geclashed sind. Du hattest halt die Hawks, wo trotzdem eigentlich alle gesagt haben, okay, da bist du der Favorit. Allerdings, ja, Props, wie gesagt, nochmal an die Hawks, haben die das gut ausnutzen können und halt da die Sixers in gewissen Phasen halt bestrafen können. klar, die Kritik war halt dann an der Stelle auch sehr häufig an Ben Simmons angesetzt und wie gesagt, der Junge hat auch keine gute Serie gespielt, will ich auch gar nichts zu sagen. Der war auf jeden Fall auch ein Faktor. Was dann aber halt, finde ich, auch immer so ein bisschen vergessen wird, dass beispielsweise ein Joel Embiid halt auch einfach nicht fit war. Trotzdem natürlich fette Props an ihn, dass er da mit einem gerissenen Außenband oder was auch immer es jetzt genau war, dass er da trotzdem sich jedes Mal noch aufs Feld gehievt hat und trotzdem auch immer eine starke Performance abgeliefert hat. Allerdings, das darf man das ja auch nicht vergessen, dass ja, der beste Spieler der Sixers einfach auch nicht wirklich fit war. Und ich denke, wenn wir in der Serie beispielsweise einen fitten Embiid sehen, dann kann man vielleicht auch über einen anderen Ausgang reden. So sind sie jetzt rausgeflogen und da wird auf jeden Fall auch viel jetzt auf den Prüfstand gestellt werden, weil das natürlich nicht die Anforderung der Sixers war. Und ja, ich finde es halt, wie gesagt, teilweise nur ein bisschen krass, wie dann auf die Sixers teilweise wirklich eingeschossen wird und eingeschlagen wird. Natürlich überwiegend eher in dem US-sprachigen Raum, aber ist ja klar, da werden dann natürlich gerne mal Takes gemacht, einfach nur um krasse Takes zu machen. Ich fand es halt nur krass, was ich jetzt vielleicht noch ansprechen wollte, dass halt auch wirklich ja, jemand wie Joel Embiid oder auch Coach Rivers zum Beispiel nach dem Spiel auf die Frage so, ey, woran lag es, dass die da wirklich so offen diese eine Situation von Ben Simmons in Game 7 angesprochen haben, wo er frei durch war und das Ding dann halt nochmal raus passt zu Fireball, anstatt das Ding einfach selber reinzumachen. Das fand ich krass, dass die beiden es wirklich so selbst dann direkt quasi angesprochen haben. Und jetzt sage ich mal nicht so dieses Typische, was man dann sonst immer gerne hört, so ja, wir müssen einfach als Team besser spielen und so, halt diese Standardaussagen, sondern dass sie das da schon doch relativ klar gesagt haben, so ey, das war so ein bisschen die Situation, die dann quasi so den Ausschlag gegeben hat. Fand ich krass, dass sie es wirklich dann quasi auch so direkt gemacht haben mit der Kritik an ihren Mitspieler bzw. an ihren Spieler. Aber gut, wie gesagt, Ben Simmons hat echt keine gute Serie gespielt, so ehrlich muss man sein. Und jetzt kann man ja nur gespannt sein, was da in Philadelphia passieren wird, ob Simmons getradet wird oder ja, ob sie es nochmal mit ihm versuchen werden und ihn vielleicht auch irgendwie in einer neuen Rolle oder so entwickeln werden. Muss man einfach schauen, was passiert. Wie gesagt, allgemein ist halt dieser Run absolute Enttäuschung für Philly, aber ja, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wirklich teilweise ist echt brutal, wie da auf manche Spieler eingeschlagen wird. Wie gesagt, eher bei den Amis, die sind da halt noch ein bisschen skrupelloser, finde ich. Aber ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn wir da ein bisschen ruhiger rangehen und das vielleicht auch mal ein bisschen, ja, mehr analysieren. Aber ja, ich rede schon wieder ein bisschen zu lange darum. Wie gesagt, wenn du da ja auch eh nicht so lange drüber reden willst, dann würde ich dir jetzt noch einmal das Wort dafür übergeben, wenn du drüber reden möchtest. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann machen wir einfach mit einem anderen Thema weiter.
Ja, also ich mache es kurz, dass man den Fitnessgrad von Joel Embiid teilweise komplett aus dem Spiel lässt, finde ich absolut unangemessen. Und natürlich kannst du Ben Simmons kritisieren, das soll auch absolut erlaubt sein, nur ich finde, teilweise war das ja nicht mal mehr Kritik, sondern schon eher Verachtung oder auch Hass. Ich meine, klar, er hatte jetzt die schlechteste Freiwurfquote in einem Playoff-Run in NBA History, haben wir alle gesehen. Er war schlechter als Shaq und als Will Chamberlain, bla bla bla. Ich kann es nicht mehr hören. Und ich finde, du darfst trotzdem nicht außer Acht lassen, dass er nach wie vor einer der besten Playmaker und auch einer der besten Verteidiger in der Liga ist. Und dann verstehe ich es nicht, dass es dann trotzdem Leute gibt, die so tun, als wäre er jetzt absolut untauglich, um überhaupt in der Liga zu spielen. Also wie da teilweise auf ihn eingedroschen wurde, das fand ich, hat teilweise wirklich absolute Rahmen gesprengt. Und ja, deshalb, also mich hat es absolut genervt, wie man da jetzt mit ihm umgeht. Und ich will auch gar nicht wissen, was jetzt momentan in seinem Kopf vorgeht. Denn ja, die Szene, die du jetzt auch angesprochen hattest, als er da quasi frei durch war und dann den Ball aber doch noch rausgespielt hat, das war doch irgendwo auch sinnbildlich. Denn immer wird auf ihn eingedroschen von wegen, ja, er kann keine Freiwürfe und so. Und natürlich ist das in seinem Kopf. Und ich denke, es ist auch relativ offensichtlich, dass er nicht zum Korb dann gegangen ist, weil er genau wusste, wenn die mich foulen, dann stehe ich wieder an der Linie und ne, dann kommt da wieder nichts bei rum. Deshalb konnte ich es in dem Moment sogar ein bisschen verstehen, dass er die Entscheidung so getroffen hat. Aber ja, dass man da jetzt so auf ihn eindrischt und dass es teilweise auch teamintern so ein bisschen kam, das ja, fand ich einfach nicht gut.
Ja, ich denke, das sind auf jeden Fall auch nochmal gute Worte und ja, ich fand es halt auch teilweise dann zu krass. Also die Szene hat man ja dann wirklich im Nachhinein wirklich überall gesehen. Also man konnte am nächsten Tag nicht auf Social Media gehen, ohne das nicht zu sehen. Und ja, ich meine, er hat es ja im Endeffekt nachher auch so ein bisschen selber gesagt. Er hatte einfach gedacht, dass Gallinari noch enger an ihm dran ist und dass er deswegen sicherheitshalber den Pass nochmal rausspielt. Wenn man es halt von oben sieht, dann hat man halt gesehen, okay, er war wirklich komplett frei durch. Aber wenn du auf dem Feld bist, dann nimmst du es halt teilweise dann auch einfach anders wahr, ne? Klar, trotzdem hätte er es einfach machen müssen oder hätte er da einfach selber auf den Korberfolg gehen sollen, anstatt den nochmal zu Fallwohl rauszuspielen. Aber ja, definitiv ist es eine Kopfsache, besonders das an der Linie gehen, dieses ganze Hacke Simmons und so. Ja, das war schon echt krass und das macht natürlich was mit dir. Ja, dieser blanke Hass und so, der ihn dann entgegenspringt, der ist natürlich komplett überzogen. Kritik ist, finde ich, definitiv angebracht, das muss man auch machen. Aber da halt auch generell dann so ein bisschen was an seinem Game. Halt zum Beispiel, dass er einfach keine Dreier nimmt und so. Und das ist halt eigentlich für einen Point Guard in der NBA jetzt mittlerweile eigentlich so ein No-Go ist. Aber wie gesagt, er ist halt auch so ein komplett anderer Spielertyp. Er ist deutlich länger als alle anderen Guards, verteidigt auf einem guten Level und so. Und ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie es da in Zukunft weitergeht. Ich glaube, so ein bisschen das Ding bei ihm und Philly ist jetzt einfach durch. Und ich würde es mir für ihn persönlich auch wünschen, wenn er da vielleicht ja nochmal sein Glück bei einem anderen Franchise versuchen kann. Da auch einfach mal, ja, jetzt mit neuen Team, als neuen Coach das Vertrauen geschenkt bekommt, weil in dem Jungen steckt auf jeden Fall Potenzial. Wir haben es jetzt in dieser Serie halt leider so gut wie gar nicht gesehen, aber ja, ich denke, das wird ihn auch einfach gut tun, da jetzt nochmal, ja, wie gesagt, einen Tapetenwechsel durchzuführen. Klar, ist immer so eine Sache mit so einem Vertrag, da gibt es gar nicht mal so viele Kandidaten, beziehungsweise muss man auch einfach mal gucken, ja, was es da für Möglichkeiten gibt, dass beide Franchises da beide von profitieren. Aber ja, ich hoffe es einfach für den Jungen, dass es ja sich die Situation auch für ihn bessert und ja, wie gesagt, dieser krasse Hate, den dann da entgegenschwappt, der ist einfach zu übertrieben, weil dann wird halt ja auch gerne die Ausrede genommen, so von wegen, ja, die verdienen genug Kohle, die sollen damit klarkommen, aber es ist immer noch kein Grund, dass er halt dann beispielsweise sich irgendwelche Morddrohungen oder so auf Social Media oder so antun muss, weil da wird dann einfach eine Grenze überschritten. Ich denke, da erzähle ich jetzt auch unseren Hörern nichts Neues, so die sind clever genug, um zu verstehen, dass das halt einfach gar nicht klar geht, aber es ist trotzdem einfach immer wieder erschütternd zu sehen, zu was für Aktionen sich dann die Menschen teilweise da reißen lassen, wenn ich da sehe, dass manche vor dem Stadion dann in Philly da ihr Trikot zerreißen oder es verbrennen, nur weil da halt dann Simmons Name draufsteht. Da denke ich mir auch so, ey Junge, was bist du denn für einer? Also, keine Ahnung, ganz, ganz weirde Nummer und ich denke, ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall auch erstmal genug drüber geredet. Aber die Thematik Simmons wird auf jeden Fall in der Offseason interessant sein. Und da werden wir uns, denke ich, nicht das letzte Mal in den kommenden Wochen drüber unterhalten haben.
Ja, wahrscheinlich. Aber bis es soweit ist, kann ich da gerne drauf warten. Weil, wie gesagt, mir reicht das absolut jetzt.
Ja, gut. Da würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Haken von der NBA und gehen rüber zu Olympia. Wobei, ja, im ersten Take, denke ich, machen wir ja gar nicht so den krassen Haken, denn wir bleiben bei Team USA und natürlich steht in der Auswahl von Team USA nur Spieler, die auch in der heimischen NBA aktiv sind. Und ja, Tim, magst du mal das Roster von Team USA vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich sag vorab, das sollte jetzt für mich überraschend sein, dass wir hier den absoluten Top-Favoriten auf Gold haben. Mit dabei sind Kevin Durant, Damian Lillard, Jason Tatum, Bam Adebayo, Draymond Green, Kevin Love, Bradley Beal, Devin Booker, Jrue Holiday, Zach LaVine, Chris Middleton und Jeremy Grant. Und ich finde es interessant, dass hier auch teilweise noch Namen aufgeführt werden, die aktuell noch in den Playoffs vertreten sind. Unter anderem eben mit Devin Booker, Jrue Holiday und Chris Middleton. Denn es ist natürlich dieses Jahr so ein bisschen schade, dass ja, Olympia eben schon kurze Zeit nach den NBA-Finals stattfindet, wodurch viele Spieler dann auch ja, nach der Bubble-Season und nach dieser Saison dann doch eher sagen, man sollte mal ein bisschen den eigenen Körper schonen. Denn ursprünglich, vor der Pandemie, gab es ja viele Namen, die schon gesagt hätten, dass sie sehr gerne 2020 noch in Tokio dabei gewesen wären, unter anderem eben auch Steph Curry und LeBron James. Die sind jetzt leider nicht dabei. Ein Name, der auch kurzfristig sogar schon zugesagt hatte, aber dann wieder abgesprungen ist James Harden. Da scheint es mit seiner Verletzung wohl doch nicht sinnvoll zu sein, damit zu spielen. Aber ich denke, wenn man dieses Roster sich anguckt, das sind alles Leute, die, wobei bei Jeremy Grant, der wird es wahrscheinlich nicht sein, aber alle anderen müssten schon mal All-Star gewesen sein. Und da kann natürlich, was die reinen Namen angeht, erstmal kein Team mithalten von den anderen, auch wenn natürlich Olympia-Quali aktuell noch läuft und wir noch nicht zu 100% wissen, wer alles dabei ist, aber dieses Team ist ein absolutes Brett. Es ist nicht so krass wie das Dream Team von 92 und auch nicht so krass wie das Olympia-Team von 2008 oder 2012 war man auch sehr krass aufgestellt. Da kommt es ja nicht dran, aber dennoch muss man sagen, was da für Namen bei sind. Unter anderem eben Kevin Durant, der wahrscheinlich aktuell der beste Spieler der Welt ist. Dazu Damian Lillard, der auch wahrscheinlich jedes andere Nationalteam der Welt alleine aus der Halle schießen kann. Das ist schon bockstark und ja, vermutlich ist es so wie fast immer bei den Olympischen Spielen. Es ist spannend bis zum Finale und dann war es das einfach.
Ja, also ja, das Team ist trotzdem extrem krass, obwohl da natürlich einige Namen fehlen, aber dass er halt dann trotzdem so einen Kader zusammenbekommt, das ist einfach nur der Wahnsinn und das schaffen halt auch echt nur die Amis. Wahnsinn. Also allein, was du da für eine Scoring-Power auf so gut wie jeder Position, das ist schon der Wahnsinn. Ja, und ich denke, so viel braucht man da auch nicht drüber zu verlieren. Den Punkt, den du angesprochen hast, mit halt eben Middleton, Holiday und Booker, finde ich auch interessant, weil ich habe da jetzt auch gelesen, dass sollten die Finals in Game 7 gehen, ist der letzte oder wäre dieses potenzielle Game 7 zwei Tage vor dem Start der Olympischen Spiele. Also das ist echt ein sehr eng getakteter Terminkalender.
Ja, aber warte, ja. Zwei Tage vor Beginn der Olympischen Spiele oder zwei Tage vor Beginn des Olympischen Basketballturniers? Das ist ja noch ein Unterschied.
Ja, das ist ein Unterschied, aber ich glaube, es war vor Beginn der Olympischen Spiele. Also klar, da wäre dann da noch ein gewisser Unterschied, aber allein mit diesen ganzen Reisestrafassen und so, also das wird, glaube ich, dann auch gar nicht mal so den krassen Unterschied noch machen. Also von daher muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Potenziell sind ja die Bucks und die Suns die beiden Teams, die in den Finals aufeinandertreffen. Zumindest ja, führen ja beide im Moment auch ihre Serien an. Deshalb finde ich schon spannend. Und auch beispielsweise, dass ja, die Bucks jetzt das einzige Team sind, was zwei Spieler abstellt, finde ich auch irgendwo interessant, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Aber müsste so sein.
Ja, ist so.
Korrigiere mich gerne. Ja.
Harden ist ja okay. Abgesprungen.
Ja, genau, Harden ist ja nicht dabei. Oder auch Paul hieß es zwischenzeitlich auch, dass er dabei sein sollte. Aber ich glaube, dann kam das Ganze mit der Covid-Infektion und dann war er schlussendlich nicht im finalen Kader. Und so, ja, muss man jetzt trotzdem sagen, ist der Kader der Wahnsinn. Ja, jeder ein All-Star schon mal gewesen, außer jetzt eben Jeremy Grant. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das nicht geworden ist. Und zu der Auswahl, ja, die Scoring-Power ist unfassbar. Ich finde es aber auf jeden Fall auch gut, dass du mit Holiday nochmal einen sehr guten Guard-Verteidiger dabei hast. Ansonsten hast du, denke ich, auf den Wings auch natürlich erstmal in erster Linie Scorer, aber auch dazu eben auch gute Verteidiger. Und dann finde ich es ja, bei den Centern ganz interessant, wo du natürlich mit Bam und Draymond auch erstmal in erster Linie Defender hast, weil ja, Bam seinen Wurf auch schon mal mehr vertraut hat und den mehr genommen hat. Deswegen finde ich dann ja, die Addition von jemandem wie Kevin Love noch ziemlich interessant, die so ein Stretch Big Daddy auch auf jeden Fall auch den Dreier treffen kann. Finde ich ganz interessant. Das war ja auch so ein Name, wo ein paar gesagt haben, okay, was willst du jetzt unbedingt noch mit Kevin Love? So, ist auch schon ziemlich alt und so. Aber ich finde das ganz cool, Kevin Love jetzt auch nochmal in so einer Rolle zu sehen. Deshalb allgemein, auch wenn ich mir das Roster so angucke, das ist einfach eine coole Auswahl. Also, du hast halt, wie gesagt, dieses enorme Scoring-Potenzial auf den Guard-Positionen, aber halt dann auf den Wings halt einfach immer noch Kevin Durant und Jason Tatum, über die du gefühlt auch jeden Angriff laufen kannst. Und deshalb, ja, extrem cool. Und ich bin mal gespannt, wie sich halt dieses Team von Popovic da schlagen wird und ja, wie die einfach bis in die Finals durchmarschieren werden und wie die dann wahrscheinlich auch das Game einfach komplett dominieren werden. Und ja, wahrscheinlich wird man da nochmal einen krassen Unterschied sehen zwischen halt eben dem Basketball, wie er teilweise in Europa oder auch in den anderen Ländern der Welt gespielt wird im Vergleich zu den Amis. Ja, muss man, denke ich, ansonsten nicht mehr viel zu sagen. Im Bereich Basketball sind die Amis einfach meilenweit voraus im Vergleich zu allen anderen Nationen. Deshalb ja, wird das wahrscheinlich eine ziemlich lockere Goldmedaille für Team USA, denke ich mal.
Ja, es gibt ein Team auf der Welt, bei dem ich sagen würde, wenn die in Bestbesetzung antreten, dann haben sie vielleicht am guten Tag eine Chance, Team USA zu schlagen. Das wären die Kanadier. Nur bei denen ist eben auch die Sache, dass jetzt mit Jamal Murray und Shai Gilgeous-Alexander die vielleicht zwei besten Spieler dann auch nicht dabei sind. Und ja, dann fehlt es da so ein bisschen. Aber wenn man sich den kanadischen Kader anguckt, ich habe mir jetzt leider nicht offen, aber da sind auch sehr viele gestandene NBA-Profis bei. Und ich glaube, bei denen ist es mittlerweile auch so, dass jeder Spieler im Kader auch aktuell in der NBA unter Vertrag steht. Aber das ist auch ein Team, was natürlich um die Medaillen mitkämpfen wird, mit großer Sicherheit. Ansonsten vielleicht Australien auch noch so ein Team mit Außenseiterchancen, obwohl da jetzt wohl auch Ben Simmons nicht dabei sein wird, was denen auch wehtun kann. Aber ja, ich denke, sobald die Olympischen Spiele starten, das dauert ja noch ein paar Wochen, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal einen Pod zu machen, denke ich mal. Und da können wir auch nochmal ein bisschen genauer dann auch darauf eingehen, wenn dann auch alle Roster feststehen und auch überhaupt erstmal feststeht, welche Nationen überhaupt vertreten sind.
Ja, das denke ich auch, dass sich das dann einfach besser anbieten wird. Wir könnten noch einen kurzen Schlenker machen, beziehungsweise einfach nur so eine kurze Info. Dennis Schröder wird jetzt bei dem anstehenden Olympia-Quali-Turnier in Split nicht für die deutsche Mannschaft auflaufen ja, können, beziehungsweise dürfen. Und der Grund dafür ist irgendwo schon ziemlich skurril, zumindest hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das jetzt im Endeffekt dafür sorgen wird, dass er nicht teilnehmen wird, denn der DBB hat bekannt gegeben, dass es einfach ja dazu Unstimmigkeiten bezüglich Versicherungsangelegenheiten gab, beziehungsweise dass man da einfach teilweise zu weit auseinander lag und da Aufforderungen gestellt worden sind, beziehungsweise Anforderungen, die ja der DBB einfach nicht erfüllen konnte. Und das Ganze ja, lag wohl halt daran, an Dennis bevorstehender Free Agency, dass deshalb wohl nochmal ein paar zusätzliche Versicherungen für den Fall, dass er sich halt irgendwie verletzt oder so, dass da noch ein bisschen mehr abgeschlossen werden musste und so. Ich habe mich jetzt auch nicht zu sehr in das Thema reingelesen, deshalb ist das auch jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, nur ja, das ist quasi so ein bisschen die Überheadline, dass ja, Dennis halt jetzt aufgrund von diesen Umständen nicht beim Turnier in Split dabei sein kann, was auf jeden Fall ja schon eine Enttäuschung ist und auf jeden Fall auch irgendwo eine Schwächung fürs Team, weil er ist nun mal der beste deutsche Basketballspieler momentan und er ist einfach eine extrem bittere Neuigkeit, weil er ist jetzt beim Team angekommen, hat da jetzt auch Bilder schon vom Training und so gepostet, also ist da auch mit den Jungs schon zusammen am Trainieren und so und ja, jetzt halt dann die Neuigkeit zu bekommen, dass man wegen solcher Umstände nicht spielen kann, stelle ich mir halt auch für Dennis extrem bitter vor.
Ja, also ich habe mir das jetzt auch nicht so hundertprozentig durchgelesen, weil ich, ja, wenn man die letzten Pods gehört hat, dann doch schon deutlich genervt war vom DBB aktuell. Und diese,
ja, geht mir genauso.
Ja, das, jetzt diese Begründung ist, das hat versicherungstechnische Gründe, finde ich auch total merkwürdig, denn andere Spieler sind jetzt auch dabei, die auch jetzt teilweise Free Agent sind oder vielleicht nächstes Jahr jetzt einen Supermax unterschreiben, denn Luka Doncic ist ja auch schon dabei, ne, für Slowenien. Da war das jetzt auch nicht so das große Ding. Also keine Ahnung, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so einen Vorfall schon mal gehört hätte. Denn du hast ja gesagt, er ist ja schon beim Team und so. Also weiß ich nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen skurril. Aber gut, er ist jetzt nicht dabei. Man muss jetzt ohne ihn klarkommen. Was ich ganz interessant fand, ist, was der gute Frank Buschmann zu dem Thema gesagt hat. Er meinte zum Beispiel, dass Dennis Schröder zwar klar der beste deutsche Spieler ist, aber er meinte jetzt beispielsweise auch den Supercup ohne ihn gespielt und er meinte, dass das Team ohne ihn wohl sogar besser funktionieren kann. Da muss ich jetzt so sagen, ich kenne halt einige Spieler aus dem DBB jetzt nicht so gut, dass um mir da jetzt ein ja, aussagekräftiges Urteil zuzubilden, aber da gibt es auch andere Meinungen. Ich glaube, Sepp Dumitru hatte gesagt, ist eigentlich völlig egal, ob er dabei ist oder nicht. Man hätte die Olympia-Quali auch mit ihm nicht geschafft. Mag auch sein. Auch schwieriges Thema, aber ja, keine Ahnung. Also für mich war es im Vorhinein eigentlich schon klar, dass es verdammt schwierig wird, sich überhaupt für Olympia zu qualifizieren. Und ja, wenn dein bester Spieler dann auch noch fehlt, dann wird es natürlich noch mal um einiges schwieriger. Aber ja, ich denke, dieses ganze Thema DBB, da, ich glaube, das reicht uns jetzt auch, um darüber zu reden, denn ich merke gerade schon, wenn ich diesen Verband nur erwähne, kriege ich schon wieder schlechte Laune, deshalb lass mal weitermachen.
Ja, ich habe das jetzt auch nur noch mal spontan eingeworfen, weil mir das Thema gerade noch mal ja, in den Sinn gekommen ist und das wollte ich auf jeden Fall schon noch mal kurz ansprechen, weil wie gesagt, der Grund ist irgendwo schon skurril und ich blicke da auch nicht so ganz hinter, wie das jetzt genau sein soll. Oder ich kann ich so richtig vorstellen, kann ich es mir halt auch nicht, wie, dass da wirklich diese Vertragssumme so krass sein soll. Oder dass es da wirklich so kranke Zahlungen geben soll, muss, dass der DBB sagt, das machen wir nicht. Aber ja, du hast schon angesprochen, der DBB hat in den letzten Wochen ein bisschen mit seinen Handlungen verkackt. Und deswegen werden wir ja da wahrscheinlich gar nicht mal so ausführlich im Pod drüber reden, wie wir es vielleicht anfangs geplant hatten. Da haben wir uns jetzt einfach dazu entschieden, dass es ja, aufgrund der Handlung jetzt halt einfach dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr so Bock darauf haben. Aber wie gesagt, die Thematik wollte ich dann doch auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen, weil, wie gesagt, das ist ein sehr skurriler Grund. Und ja, jetzt muss man halt einfach mal gucken, wie das Turnier ohne ihn verlaufen wird. Dass es natürlich eine Schwächung ist, ist, denke ich, klar. Finde die Meinungen von den anderen Leuten auf jeden Fall auch interessant und kann man so sehen. Aber wenn der beste Spieler deiner Nation nicht zur Verfügung steht, ist es in meinen Augen auf jeden Fall eine Schwächung. Von daher, ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, hätten wir das Thema auch durch. Ja, und dann gibt es auf jeden Fall noch einen Punkt, über den wir gerne in dieser Episode sprechen möchten. Und zwar wurde die Draft Lottery ausgelost. Sprich, es steht fest, welches Team an welcher Stelle jetzt seinen Pick tätigen darf in der ersten Runde. Und das ist natürlich auch auf jeden Fall sehr wichtig, weil das dann doch schon die entscheidendsten Positionen sind natürlich für die Teams, weil dafür, ja, entscheiden sich ja auch dann die meisten Teams im Verlauf der Saison jetzt wegen diesen hohen Draftpicks eben zu tanken und ja, da jetzt nicht mehr unbedingt auf gewinnbringendem Basketball zu gehen. Deshalb für viele Teams das Highlight der Saison und ja, die haben dann natürlich mit Sicherheit auch sehr gespannt drauf gewartet, an welcher Stelle sie nun ihren Pick tätigen dürfen. Bestimmt auch viele Fans der jeweiligen Franchises. Und da kann man auf jeden Fall, denke ich mal, direkt sagen, Glückwunsch an die Detroit Pistons und viel Spaß. Die konnten sich, ja, den ersten Pick sichern durch die Glücksfee und ja, werden jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach Kate Cunningham an erster Stelle ziehen. Und ja, da kann man die Pistons, denke ich, definitiv nur beglückwünschen, sich da jetzt ja quasi im zweiten Jahr in Folge ein sehr, sehr vielversprechendes Talent auf der Guard-Position zu sichern, nachdem sie ja schon beim letzten Draft Killian Hayes, ich glaube an der 7 war es, gezogen haben, der natürlich hier auch in Deutschland ja immer gern gesehen ist, dadurch, dass er ja auch bei Ulm schon eine Saison gespielt hat, bevor er sich dann zum Draft angemeldet hat. Deswegen wird es mal ein bisschen spannend zu sehen, wie die Pistons das vorhaben mit ihm und eben Kate Cunningham zusammen. Aber ja, dass die Pistons Cunningham ziehen werden, ist eigentlich relativ offensichtlich und ich denke, da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen zu, oder Tim?
Nee, also zweifle ich auch nicht dran. An dieser Stelle Glückwunsch an die Pistons für den ersten Pick und auch Glückwunsch dafür, dass man jetzt Kate Cunningham picken kann. Und auf der anderen Seite mein Beileid für Kate Cunningham, dass er vermutlich in Detroit spielen muss.
Ja, F an den Bruder.
Er ist ja auch nicht die beliebteste Stadt bei uns beiden. Ich weiß gar nicht, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass die Pistons den Pick haben? Die war
ich glaube, die schlechtesten drei Teams müssten alle eine Wahrscheinlichkeit von, ich glaube, 14,2 oder, also auf jeden Fall 14% grob.
Ja, genau, die sind ja da auch mit reingefallen. Ja, lief also sehr gut für die Pistons. Das Tanken hat sich ausgezahlt. Ich denke, über die Rockets kann man Ähnliches sagen. Nur man kann ja auch so ein bisschen mal auf die Verlierer zu sprechen kommen in diesem, ja, in dieser Draft Lottery. Das sind für mich einmal die Chicago Bulls, die ja mit ihrem Trade für Nikola Vucevic auch ja, jetzt eben das Risiko getragen haben, dass man den Pick verlieren kann, wenn er außerhalb der, oh, wie war das? Außerhalb der Top 4 ist, glaube ich.
Ja, genau, er war Top 4 protected. Also hätten die Bulls einen Pick unter den ersten 4 Plätzen gehabt, hätten sie den Pick behalten dürfen. Aber so geht er rüber nach Orlando zu den Magic.
Ja, genau, denn exakt dieser Pick ist ja dann an die 8 gefallen. Also schon kleiner Unterschied. Das ist natürlich sehr bitter. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals auch zur Trading Deadline mal darüber gequatscht hatten, ob die Bulls jetzt, ja, diesen Trade irgendwie gewonnen haben. Nur ich denke, jetzt kann man definitiv sagen, nein, haben sie nicht. Das ist sehr bitter, dass der jetzt weggefallen ist. Und es war ja auch so, dass die Timberwolves ihren Pick jetzt an die Warriors verloren hatten. Der war, glaube ich, Top 3 geschützt und ist an die 7 gefallen. Also auch da blöd gelaufen. Und jetzt kann man eigentlich auch sagen, dass die Magic in einer sehr komfortablen Situation sind, dass sie sowohl an der 5 als auch an der 8 picken können. Ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ob man da vielleicht nochmal einen Pick wegtradet, um einfach mehr Erfahrung in diesem jungen Team dann noch zu bekommen. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber ansonsten auch, was mir aufgefallen ist, die Rockets haben jetzt 3 Erstrunden-Picks. Und neben dem zweiten Pick haben sie auch noch die 23 von den Blazers und die 24 von den Bucks. Ich bin auch mal gespannt, wen die da alles an Land ziehen können. Und natürlich auch OKC mit 3 Picks in der ersten Runde. Oder sind sogar noch mehr. Ich glaube, es sind 3. Aber man hat den eigenen Pick an der 6 und dazu dann noch den 16. von den Celtics und den 18. Der, ich glaube, von Miami ist, aber zwischendurch auch schon bei den Suns, den Sixers und den Clippers mal gelandet ist. Also ja, wir wissen ja, was Sam Presti macht. Der handelt ja mit Picks wie andere, mit Aktien oder sonstigem oder mit Sammelkarten, wie auch immer, was man da jetzt halt bevorzugt. Das muss ich an dieser Stelle einfach auch nochmal loswerden. Es ist extrem interessant, unter den Top 14 mal nicht die New York Knicks zu finden.
Ja, interessanter Einwand auf jeden Fall. Aber ja, ansonsten hast du es ja auch schon gesagt, auf jeden Fall sehr interessant, dass die Magic und die Warriors hier jetzt zweimal in der Lottery picken dürfen und die Magic halt, wie gesagt, auf Position 5 und 8 wirklich sehr gute Positionen erwischt haben. Also die kann man definitiv zu den Gewinnern der Draft auch zählen, nachdem du ja jetzt so ein paar Verlierer schon genannt hattest. Ansonsten denke ich auf jeden Fall Gewinner die Cleveland Cavaliers sowie die Toronto Raptors, die dann doch einen besseren Platz erwischt haben, als die Odds es eigentlich gesagt hätten. Also die Raptors an der 4 haben nochmal einen guten Sprung gemacht, aber auch die Cavs an der 3. Also das schon noch ein bisschen überraschend. Allerdings ja, so ein bisschen blöd, zumindest auch für die Cavs, ist irgendwie dieser Spot auf der 3, weil dadurch ist jetzt so ein bisschen schwierig, sag ich mal, wen man picken will. Beziehungsweise wird es generell gespannt auf spannend, was die Rockets machen an der 2, weil natürlich hätten die auch natürlich sehr gerne den ersten Pick genommen, um Cade Cunningham zu ziehen. Das werden sie jetzt aller Wahrscheinlichkeit nicht machen können. Und so, wenn man jetzt nochmal so kurz, sag ich mal, auf die ersten 3-4 Picks eingehen wird, dazu muss aber auch sagen, wir sind jetzt nicht die absoluten Draft-Experten oder so. Also wir kennen ja natürlich die einzelnen Namen, die da so gehandelt werden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir von den Jungs alle Spiele gesehen haben. Aber ich finde es dann teilweise doch ein bisschen interessant, weil wie gesagt, mit Cunningham hat man ein sehr junges Talent auf der Point Guard-Position und dann auf der 2 wird im Moment der gute Evan Mobley gehandelt, der so ziemlich, ja, der am heißesten gehandelte Big Man in diesem Draft-Jahrgang ist. Auf der Center-Position soll jemand sein, der auch dir dazu neben seiner extremen Länge auch noch einen guten Wurf dazu bringt. Und ja, ist für viele der offensichtliche Pick auf der 2. Es hieß so von manchen Seiten, okay, eventuell nehmen die Rockets den halt nicht, weil sie halt eben mit Christian Wood jemanden haben, der sich in der vergangenen Saison sehr gut entwickelt hat. Aber ich denke, ja, wenn die Rockets die Möglichkeit haben, Mobley zu draften, werden sie das auch tun. Und da wird Christian Wood dann nicht der ausschlaggebende Grund sein, dass sie sich den Jungen entgehen lassen werden. Klar ist es dann so ein bisschen schwierig, wenn man beide hat, aber ich denke, dann wird man wahrscheinlich eher Wood traden oder vielleicht dann doch mal zusammenspielen lassen oder so. Muss man mal gucken, was passiert. Ich meine, klar, es gibt auch ansonsten immer noch gute Talente in diesem Draftjahrgang, aber ich schätze mal, Mobley wird hier, ja, wie in vielen Mockdrafts auch gehandelt, an der 2 gehen. Und das wird so ein bisschen zu einer doofen Situation für die Cavs führen, weil die ja schon danach eigentlich ein gutes Duo aus jungen Guards in ihrem Kader haben, namentlich in Colin Sexton und Darius Garland. Und eigentlich sind die Jungs, die nach Mobley so an Position 3-4 gehandelt werden, eher wieder die Point Guards in Form von Jalen Suggs oder auch Jalen Green, der zwar ja Shooting Guard ist, aber wie gesagt, dann eher wieder die Guards. Von daher muss man mal gucken, ob sich die Cavs da dann auch einen Guard sichern werden und eventuell diesen Backcourt aus Sexton und Garland aufbrechen werden oder ob sie vielleicht auf eine andere Position gehen werden. Haben wir schon beim letzten Draft dann eher einen Wing Defender gezogen mit Isaac Okoro. Muss man mal schauen, ob sie es in diesem Draft wieder machen werden. Aber wie gesagt, dieser Dreier-Spot für Cleveland ein bisschen undankbar, weil ich denke, die hätten sich auf jeden Fall auch nicht über Mobley beschwert. Vielleicht kriegen sie ihn ja trotzdem, vielleicht macht Houston was anderes, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und dann finde ich noch Toronto an der 4 ganz interessant, weil bei ihnen, ja, deutet sich ja auf jeden Fall der Umbruch an. Kyle Lowry wird wahrscheinlich nach der Saison weg sein und da dann, ja, hoffentlich einen Future Point Guard zu ziehen, ist natürlich im Interesse der Raptors. Sie hätten sich mit Sicherheit auch nicht über Cade beschwert, aber so, ja, bestünde halt dann die Möglichkeit auf eben Green oder Suggs. Und ich denke, einen von den beiden werden sie dann noch ziehen. Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Allerdings, was ich auch jetzt schon in ein paar Berichten gelesen habe, dass eigentlich, ja, von diesen Top 4, mit Ausnahme der Pistons selbstverständlich, eigentlich alle zumindest mal gesprächsbereit wären, was ihren Pick angeht. Was mich zumindest auch bei den Rockets ein bisschen verwundert. Aber, ja, wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, ob da noch irgendwelche Trades jetzt bis zum Draft passieren. Aber ich kann schon irgendwo verstehen, aber ich würde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend finden, wenn da ein Team von den vorderen vier noch irgendwie ihren Pick abgeben würde. Hättest du da so ein Team, wo du dir vorstellen könntest, dass sie das machen, Tim? Oder bist du da auch noch total unentschlossen?
Boah, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass erst während des Drafts da sogar noch was passieren könnte. Ja, ich finde, die Situation ist jetzt irgendwo die Rockets könnten am zweiten Pick Mobley draften. Also ich denke, ich glaube, in allen Big Boards ist er irgendwo an der 2, in Mock Drafts jetzt nicht zwingend. Denn du hast die Problematik mit Christian Wood hier angesprochen. Ob man jetzt auf beide setzt, ist ein bisschen schwierig. Klar hat Christian Wood in der Vergangenheit auch schon relativ oft auf der 4 gespielt. Also vorstellbar ist es irgendwo schon. Nur wenn du jetzt sagst, na, Christian Wood möchte ich auf der 4 aber nicht spielen lassen und du musst dich zwischen einem von beiden entscheiden, dann würdest du wahrscheinlich Christian Wood wieder abgeben, weil er eben auch diese brutale Verletzungsanfälligkeit leider hat. Aber vielleicht sagst du auch dann an zweiter Stelle, nee, wir verpflichten lieber einen von den beiden Guards, einen von den beiden Jalens. Könnte sein. Und dann wüsste ich jetzt auch nicht, was Cleveland an der 3 macht, denn Jared Allen soll der zukünftige Center dieses Franchises sein. Draftest du dann Mobley, ist auch eher schwierig. Dazu kommt, dass Colin Sexton ja auch nicht unbedingt da bleibt. Da gab es ja auch schon verschiedene Gerüchte, dass er wohl nicht so ganz zufrieden ist und auch unbedingt einen Max haben will. Also da kann es auch noch verschiedene Szenarien geben, wen man da dann bevorzugt im Draft. Also weiß ich nicht. Und jetzt könnt ihr ja. Ja, theoretisch wäre es ja sogar auch möglich, dass sowohl Houston als auch Cleveland einen von den beiden Guards draftet und die Raptors dann sogar Mobley bekommen. Könnte theoretisch auch passieren, aber puh, ich finde es schwer zu schätzen. Also im letzten Draft war es ja sogar so, dass man relativ sicher sogar sagen konnte, wer die ersten drei Picks sind, auch in der richtigen Reihenfolge. Das finde ich dieses Jahr ein bisschen schwieriger, denn man muss ja immer unterscheiden zwischen Big Boards und Mock Drafts. Einmal bewertest du nur das reine Talent von den Spielern und dann im Mock Draft bewertest du eben auch, wie das mit den einzelnen Teams passt. Und da gibt es ja teilweise auch Meinungen, die ein bisschen auseinandergehen. Ich habe beispielsweise auch bei ESPN gesehen, dass sie eher einen Jalen Green an der 2 sehen, anstatt einen Mobley und dann Mobley eher zu den Cavs packen würden an der 3. Aber weiß ich nicht, da möchte ich mir jetzt auch noch kein finales Urteil zu bilden.
Ja, es bleibt auf jeden Fall da weiterhin extrem spannend. Aber würde ich auf jeden Fall auch cool finden, wenn wir da vielleicht auch erst so Moves während ja, der Draftnacht sehen werden. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf den Draft und das muss auf jeden Fall auch was heißen, weil meine Mavs sind dieses Jahr auf jeden Fall ja gar nicht vertreten, haben sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde keinen einzigen Pick. Von
Das wusste ich
daher,
gar nicht.
ja, leider nichts mehr übrig geblieben, alles weggegeben, aber. Ist vielleicht auch mal ganz cool, das Ganze sich so aus der neutralen Sicht dann anzutun. Und
Aber
ansonsten, ja.
das muss ja nicht so bleiben. Das kann sich auch in der Draftnacht noch ändern.
Genau. Vielleicht haben sie auf einmal Bock und sagen, hier, wir traden jetzt uns irgendwie trotzdem noch in die Lottery rein. Wie gesagt, da ist alles möglich. Deshalb, ja, würde ich es auf jeden Fall auch cool finden, wenn wir da dann während der Draftnacht auch noch so ein bisschen Action sehen. War jetzt, glaube ich, beim letzten Draft gar nicht so, dass da nochmal einzelne Picks so zumindest in der Lottery halt getradet worden sind. Aber natürlich macht man das auch eher selten. Aber vielleicht kommen ja irgendwelche krassen Angebote bei jemandem wie beispielsweise Mobley oder so, den ja, ein Spieler mit dem Skillset nimmt natürlich jedes Franchise eigentlich gerne. Von daher muss man mal wirklich, wie gesagt, gucken, was so passiert. Wie gesagt, ich werde mir das Ganze eigentlich so schön aus neutraler Sicht geben. Natürlich hat man so ein paar Teams, für die man, ja, dem man da die Daumen drückt, aber ja, muss man mal schauen, was passiert. Und ansonsten, was natürlich extrem wichtig sein wird, wenn wir die deutsche Brille aufziehen, was passiert mit Franz Wagner? Es wird sehr, sehr spannend zu sehen, was da passiert. Er ja auch so jemand, der dann, sobald man diese Riege mit so diesen, ja, sag ich mal, Top 4 Jungs, Top 5 vielleicht verlässt, dann wird es sehr interessant, weil da Franz Wagner wirklich schon sehr unterschiedlich eingerankt wird. Ich habe ihn jetzt teilweise so Position 7 gesehen, aber es geht dann auch runter bis zu 15 und so. Also er ist da in diesem Bereich, wo es einfach extrem schwer abzuschätzen ist, wo man auch einfach so gucken muss, ja, welches Team bräuchte am ehesten jemanden auf seiner Position und so. Deswegen, es wird super spannend, das Ganze dann auch halt auch aus deutscher Sicht zu sehen. Wenn ich einen Wunsch für die Draft noch einfach nur äußern könnte, dann bitte, dass Franz Wagner nicht bei den Kings landen. Dankeschön.
Ja, nur leider habe ich ihn an der Stelle auch sogar ein paar Mockdrafts gesehen. Könnte sein, aber ich denke, die ersten fünf sind eigentlich ziemlich safe. In der Reihenfolge jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber ich denke, dass da Cade Cunningham, Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs und Jonathan Kuminga eigentlich safe sein sollten. Nur danach kann wirklich alles sein, wie du schon richtig gesagt hast. Da habe ich auch Franz Wagner an verschiedensten Positionen gesehen, allerdings auch bei den Kings. Ah, da bin ich echt mal gespannt. Also normalerweise ist es ja immer so, wenn du einen deutschen Spieler im Draft hast und den Draft dann auch verfolgst, dann denkst du dir, ja komm, ja, nächstes Team, jetzt zieht der noch endlich, ne? So hoch wie möglich wäre vielleicht ganz cool. Nur wenn der Pick von den Kings kommt, dann wirst du dir wahrscheinlich denken, oh, bitte nimmt jetzt nicht den, dankeschön. Muss man gucken. Aber ich habe jetzt gerade nochmal grob überflogen, wenn ich es richtig gesehen habe, hat OKC sage und schreibe 6 Picks im kommenden Draft in der ersten und zweiten Runde zusammen. Da kann man auch mal gucken, ob das so bleibt oder ob die sich vielleicht nicht denken, ah komm, ne, wir geben nochmal ein paar Assets weg, um einfach noch mehr zu haben, um daraus so eine One-Franchise-Show zu machen. Ich habe übrigens so ein Meme gesehen, da hat man auch nochmal den ESPN-Mockdraft aufgegriffen und einfach die Franchise-Logos immer durch das von OKC ersetzt. So fand ich relativ passend.
Stark.
Ja, stark. Muss mal gucken. Ich habe jetzt gesehen, das Ganze findet am 29. Juli statt. Aber das überschneidet sich, glaube ich, sogar mit den Olympischen Spielen oder ist nah dran auf jeden Fall. Also sprich, wir haben auf jeden Fall auch den Sommer über genug Basketball, den wir verfolgen können, auch wenn es jetzt so eine Veranstaltung ist, aber das ist auch in jedem Jahr immer wieder eine spannende Angelegenheit, weil du auch einfach nie weißt, was passiert. Da kann es dann auch passieren, dass dann die Mavs und die Hawks da mal eben so zwei super Picks hin und her schieben, aber wir haben ja schon die verschiedensten Sachen gesehen, deshalb der Draft auf jeden Fall immer sehenswert, auch als Mavs-Fan, die zumindest Stand heute keinen Pick haben.
Ja, deshalb, also die Draft definitiv auch etwas, was wir mit sehr großer Spannung verfolgen werden. Wie gesagt, wir sind da leider nicht so tief in der Materie, dass wir da wirklich über jeden Spieler den Einzelnen analysieren können und über die großen Stärken und Schwächen reden können. Da fehlt uns leider wirklich die Expertise, deshalb schauen wir mal. Aber natürlich werden wir trotzdem uns da noch drüber unterhalten und müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie zum Draft auch nochmal so ein Special oder so aufnehmen. Wie gesagt, ein bisschen drüber schnacken kann man ja, denke ich, trotzdem. Und ja, im Großen und Ganzen freue ich mich einfach auch auf den Draft und finde ich ganz cool, dass wir jetzt den auch nochmal zum Abschluss haben, denn es ist definitiv mal eine positive Nachricht zum Ende. Aber ich hätte tatsächlich noch ansonsten noch ein Upper, Tim. Falls du vielleicht noch ein negatives Thema hast. Ich soll raushauen, okay. Ist eigentlich auch jetzt nichts. Also ist schon auf jeden Fall eine gute Nachricht und zwar hat sich Paul Zipser wieder gemeldet. Bei ihm gab es ja jetzt leider erst letztens die Meldung, dass er halt sich bei den Finals, bei, ich glaube, Game 2 war es, gegen Alba schlecht gefühlt hat und dann wurde er ja untersucht und dann wurde bei ihm eine Gehirnblutung festgestellt und jetzt hat man so das erste Mal, sag ich mal, wieder ein Lebenszeichen von ihm bekommen, beziehungsweise hat er sich halt einfach wieder auf seinen Social-Media-Kanälen gemeldet, was natürlich auf jeden Fall wichtig ist. Also natürlich waren wahrscheinlich die Teammates und so alle schon vorher informiert, aber jetzt, dass man auch einfach so als Außenstehender da jetzt die Gewissheit hat, okay, den Jungen geht's anscheinend den Umständen entsprechend gut, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich das heute in meinem Instagram-Feed gesehen habe. Deshalb, scheint auch Paul Zipser da jetzt wieder auf dem Weg der Besserung zu sein und ich wünsche den Jungen auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Das war auf jeden Fall auch so eine Nachricht, die mich sehr schockiert hat, weil auch, ich glaube, ein Tag nachdem das ganze Drama bei der Fußball-EM rund um Christian Eriksen passiert ist, da habe ich mir auch so gedacht, ey Mann, was ist gerade in der Sportwelt los? Deshalb, hat mich wirklich diese Nachricht sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es ihnen gut geht oder, ja, den Umständen entsprechend. Deshalb, wollte ich das auf jeden Fall auch nochmal erwähnen. Also, wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall auch gerne mal auf Paul Zipsters Instagram vorbei und lasst da ein bisschen Liebe da. Hat der Junge sich definitiv, denke ich, verdient in dieser schwierigen Zeit und ja, das wäre nochmal so mein Upper zum Ende.
Ja, es ist auch ein sehr guter Upper, denn ich habe da noch gar nichts mehr mitgekriegt, aber freut mich auf jeden Fall auch zu hören, wie du es jetzt beschrieben hast, dass er auf jeden Fall mal auf dem Weg der Besserung ist. War natürlich für mich auch eine absolute Schocknachricht. Neurologische Störungen sind ja auch nicht immer so ganz leicht zu behandeln, aber wenn er jetzt von sich aus schon sagt, dass da auf jeden Fall eine Besserung zu sehen ist, dann ist es natürlich eine sehr, sehr positive Nachricht. Ich werde mir das auch nach der Aufnahme gleich auf jeden Fall mal angucken. Und auf jeden Fall schön, dass wir es wieder geschafft haben, am Ende nochmal einen schönen Upper rauszuhauen.
Ja, genau. Und ihr kennt's, wenn wir den Upper am Ende haben, das bedeutet, dass wir durch mit der Episode sind. Und dadurch, denke ich, kann ich jetzt auch schon mal in die Abmoderation gehen. Ich bedanke mich natürlich wie jedes Mal bei euch fürs Zuhören und verweise wie immer auf unsere Social Media Kanäle, besonders auf Instagram, könnt ihr uns da gerne kontaktieren. Ihr findet uns unter @aufeinkordpod. Ansonsten natürlich lasst diesen Podcast gerne ein Follow da, empfehlt uns euren Freunden, wenn ihr auch so Basketball-Interessierte in eurem Freundeskreis habt. Ansonsten lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da, wir freuen uns da jedes Mal richtig drüber und lesen eine Bewertung auch gerne im Podcast dann vor und geben fette Shoutouts, würden wir uns wie gesagt sehr drüber freuen. Ich bedanke mich auch natürlich wie immer bei dir, Tim, dass du da dabei warst, war wieder eine sehr runde und bummelige Angelegenheit und würde dann sagen, vielen Dank fürs Dabeisein an die lieben Zuhörer. Macht's gut, haut rein und ciao.
Ja, danke auch nochmal von mir dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich kann mich auch Tobi nur anschließen. Ne? Tretet gerne mit uns in Kontakt über die verschiedenen Social-Media-Plattformen. Lasst uns gerne Bewertungen da und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dann in der nächsten Episode wieder einschaltet. Deswegen auch von mir. Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.